Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ja, ja, ganz okay. Bisschen kaputt, ehrlich gesagt. Ja, bin schon ein bisschen kaputt.
Es fühlt sich tatsächlich auch für mich ein bisschen ungewohnt an, weil wann haben wir die letzte Aufnahme gemacht? Und dazwischen sind Dinge passiert.
Vor 2 Wochen.
Wir haben so ein bisschen vorproduziert. Du kriegst das auch nicht mehr ganz zusammen.
Ja, ich habe keine Timeline mehr im Kopf. Wir waren dazwischen an der Nordsee.
Genau.
Und das hat, weiß ich noch.
Glaube ich, so Zeitmanagement oder
ja, das hat uns ein bisschen rausgerissen.
Komplett alles weggekickt. Aber,
ja, ja, ich war krank dazwischen und jetzt bin ich wieder gesund. Also ist doch ein bisschen Zeit vergangen. Ja, mir geht's okay. Ich bin einfach ein bisschen, ich bin groggy. Es ist heute Montag und es fühlt sich für mich an wie, ich weiß nicht,
ein
nicht endender Donnerstag. So. Ja. Also, weiß ich nicht. Es fühlt sich auch an wie Montag. Also gerade ist einfach ein bisschen heavy alles. Es ist Jahresendspurt.
Es wird heute wieder gut. Jetzt gibt eine kleine Neuerung für mich. Ich bin jetzt auch im Besitz von einem Tablet.
Ja, wir haben uns jetzt hier voll ausgestattet.
Rausholen, weil ich habe einen Tagesspruch.
Sehr gut. Den kann man natürlich nicht vom Papier oder vom Handy ablesen. Dafür braucht man ein Podcast-Tablet.
Genau. Das ist auch die einzige Funktion, die dieses Gerät übernehmen wird.
Ja.
Tagesspruch für heute. Es ist ein gefährlicher Weg, ständig nach Führern zu rufen, die sagen, wo es lang geht. Von Rita Süssmuth, ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages. Und auch so ein kleiner Wink, wie es thematisch heute passieren wird.
Ja, und genau, das, was los ist, erfahrt ihr nach dem Intro. Willkommen bei Steilzeit. Und herzlich willkommen, Erika Henschel. Hallo.
Hallo,
wie schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja,
Christian schraubt noch am Mischpult rum.
Das ist immer dann, wenn ich vertraue, dass andere reden.
Ach so, sorry.
Ich hab
kurz meine Rolle vergessen.
Das ist ein bisschen groggy.
Ja.
Nee, schön, dass du da bist. Ja, das Zitat ist, glaube ich, so ein kleiner Wink, was heute auch so ein bisschen Thema sein könnte, weil es mit deiner Arbeit zusammenhängt. Du bist... Oder erzähl mal, wer bist du überhaupt? Das ist ja noch
viel einfacher.
Niemand
will die Abkürzung ausbuchstabieren.
Genau, heute wird es sehr viele Abkürzungen und komplizierte Begrifflichkeiten geben. Also wenn ich irgendwas benutze, was nicht klar ist, bitte gerne Bescheid sagen. Meine Stelle hat den klangvollen Namen Fachstelle für Demokratieförderung und phänomenübergreifende Extremismusprävention. Das wird abgekürzt mit DEXT. Aber also sowohl wenn ich das ausspreche, als auch wenn ich nur die Abkürzung sage, ist meistens so, aha,
und was macht das?
Was genau ist das? Genau, deswegen darf ich das dann meistens erklären, aber das mache ich natürlich auch gerne. Diese Fachstellen sind gefördert durch das Hessische Innenministerium des Inneren für Sicherheit und Heimatschutz, so heißt es jetzt. Das hat sich in der Förderperiode mal geändert und wird begleitet durch das Hessische Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus, kurz HKE. Genau, also das sind quasi die Institutionen, die da auf Landesseite dahinter sind. Und genau, also das Landesprogramm gab es davor schon und da wurde in dem Abschlussbericht mal gesagt, es wäre irgendwie nett, wenn es Menschen vor Ort in den Kommunen geben würde. Und eine Säule des Programms ist quasi Stärkung der Regelstrukturen vor Ort und deswegen wurden die Fachstellen eingerichtet. Also jede hessische Kommune oder jeder Landkreis, jede kreisfreie Stadt, jede Sonderstaatsstadt darf eine Fachstelle beantragen. Das heißt, es kann maximal, ich glaube, 33 geben. Also wir sind immer so zwischen 25 und 33. Genau, das ist so die...
Im Land.
Im Land, Land Hessen. Genau, es ist Land Hessen. Genau, es ist quasi so ein bisschen wie ein, ja, ich will nicht Schwesternprogramm sein, aber das Bundesprogramm heißt ja Demokratie leben und das ist quasi, es gibt eigentlich fast in jedem Bundesland auch ein Landesprogramm, was sich quasi damit beschäftigt und auch ein Landesdemokratiezentrum, was dann quasi so ein bisschen den Hut auf hat für die Beratungsstellen und so weiter, genau.
Das heißt, du arbeitest bei der Stadt Rüsselsheim?
Genau.
Und was machst du da den ganzen Tag?
genau, also ich kann erstmal kurz erklären, was quasi die theoretische, also was natürlich auch praktisch umgesetzt wird, aber die, ich sage immer, es gibt so 3 Hauptaufgaben und das ist einmal informieren, sensibilisieren, aufklären, also über die Themen, eben, die in den Themenbereich Extremismus fallen und auch Demokratieförderung natürlich und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Dann Netzwerkarbeit ist ganz wichtig. Also wir sollen alle relevanten AkteurInnen vor Ort quasi vernetzen und Netzwerke pflegen, Netzwerke aufbauen. Genau. Und genau. Und außerdem, was ist das dritte? Ah ja. Und erste Unterweisberatung machen, natürlich. Genau, also wir sollen quasi einfach generell Anlaufstelle sein. Also sowohl intern für die Mitarbeitenden der Verwaltung als auch extern für die BürgerInnen, also einfach für alle, die sich in Rüsselsheim bewegen sozusagen. Genau. Zu den Themen einfach, zu Demokratieförderung, zu Extremismusprävention, alles, was damit irgendwie zusammenhängt.
Das ist ja so ein bisschen der Aufhänger auch gewesen für uns, auf dich zuzukommen, weil eben Halla, die bei uns zu Gast war, auch schon auf dich zugekommen ist. Sie hatte ja damals schon in unserer Folge darüber gesprochen, dass wenn es Probleme gibt in die Richtung, dass es da eine Anlaufstelle gibt. Das war mir total neu. Ja. Deswegen für mich ist das heute eine total spannende Folge, weil das klingt für mich nach einer Mammutaufgabe, ehrlich gesagt. Bist du alleine in dieser Stelle? Ja. Und genau. Wo bist du angegliedert, an welchen Fachbereich, mit wem arbeitest du da so zusammen?
Genau, also ich bin im interkulturellen Büro, also im Dezernat 1 unter dem Oberbürgermeister und wir sind quasi im interkulturellen Büro ja zu viert. Also ich habe noch zwei Kolleginnen in einem anderen Landesprogramm, die das Vielfaltszentrum bilden und meinen Vorgesetzten, den Herr Liasami, der den viele kennen, als Geschäftsführer des Ausländerbeirats und als Integrationsbeauftragter, genau. Und wir sitzen im Eichsfeld, wir sind nicht im Rathaus.
Ah, ihr seid in den neueren Räumlichkeiten, genau. Ihr seid umgezogen irgendwann.
Ja, bevor ich kam, ganz kurz bevor ich kam. Also ich bin seit März 2022 da und kurz davor, also Anfang 2022 sind sie umgezogen aus dem Rathaus, weil dann natürlich das Team größer war, vorher war das Team kleiner und genau, dann brauchte es neue Räumlichkeiten, deswegen wir sind jetzt in der Ferdinand-Schuttmann-Straße 7.
Und das ist, also wie muss man sich das vorstellen? Du hast wahrscheinlich offene Sprechstunden oder sowas? Oder können Leute immer auf dich zukommen, genau, per Mail und per Telefon? Und
genau, also wir haben jetzt keine speziellen Sprechstunden eingerichtet. Wir haben einfach gesagt, alle, die sich irgendwie melden wollen können, weil wir dann auch, also genau, es einfach keine spezielle Einschränkung gibt, sondern einfach, es gibt die Funktions-E-Mail-Adresse dex-fachstelle@rüsselsheim.de, also Rüsselsheim mit OE. und meine Telefonnummer natürlich, die es gibt es dann auch auf der Website, wenn man dex-fachstelle googelt oder auf der neuen Webseite auch einfach in dieses Suchfeld eingibt. Genau, also wenn irgendwie, also ich habe dann mal als Beispiel genommen, wenn zum Beispiel in einem Verein irgendwie muslimfeindliche Äußerungen getätigt wurden und die Mitglieder oder der Vorstand sagt, wir müssen jetzt vielleicht irgendwie ein Projekt machen oder können wir irgendwas machen oder es gibt vielleicht Betroffene, die sich eine Beratung wünschen würden, die können dann zu mir kommen und dann können wir gucken, was vielleicht gibt es schon irgendwas, was wir vor Ort haben oder ansonsten verweise ich halt weiter an die hessenweiten Beratungsstellen. Genau, also das ist quasi der Sinn von dieser Anlaufstelle. Also ich soll selber keine Betroffenenberatung machen, aber es gibt halt Stellen, an die ich dann wie ein Lotse quasi verweisen kann, wie der Wegweiser, genau.
Was ist so in deinem Handlungsspielraum? Weil ich hatte zum ersten Mal von der Dex-Stelle gehört, da war ich bei, das war so ein Online-Seminar, Workshop, wo es es ging um Rechtsruck und mich hat das dann tatsächlich interessiert wegen, wir machen Festival und jetzt, wir waren an der Nordsee beim Playground, da war ich dann auch bei einem Workshop mit drin, wo es dann auch um Rechtsruck in der Gesellschaft ging. Und es war ganz spannend zu hören, wie gerade Festivals irgendwie in den neuen Bundesländern tatsächlich schon mit rechten Übergriffen zu tun haben. Dass dann irgendwie der Bauer vom Nebenacker dann irgendwie in den Güllewagen vorfährt, weil er halt stramm rechts und die jungen Linken da irgendwie vom Feld jagen möchte. Oder dass tatsächlich da auch irgendwie CDs oder Flyer verteilt werden. Da bei dieser, wo ich dann auch zum ersten Mal von der Deckstelle gehört hatte, war das tatsächlich also meine Intention oder mal mein Interesse daran, wie geht man da vor, falls doch mal bei uns irgendwie so was halt früher Neonazis gerne gemacht haben, irgendwie so CDs auf dem Schulhof verteilt haben. Und das ist absurd. Da war dann, okay, dann habe ich gewusst, okay, da bist du, bist da ist eine Anlaufstelle. Das ist, also sowas kannst du machen, sowas bietest du an. Also du sagst, du kannst nicht beraten, aber du kannst Informationsveranstaltungen machen.
Genau, also wir haben ja generell verschiedene Informationsveranstaltungen schon angeboten. Also es gibt dadurch, dass es die Dix-Stellen hessenweit gibt, haben wir auch so regionale Zuordnungen. Dextutesten bin ich also quasi. Das sind noch Landkreis Darmstadt-Dieburg, Stadt Darmstadt, Kreis Bergstraße und Kreis Groß-Gerau. Genau, der Odenwaldkreis hat keine. Und wir können dann quasi auch, also wir sollen auch bedarfsorientiert arbeiten. Das heißt, ich frage immer mal wieder nach oder habe einen Fragebogen entwickelt und so weiter. Weil es natürlich nicht so viel Sinn macht, jetzt irgendwie eine Veranstaltung anzubieten zu einem Thema, was gar nicht so, also was gar nicht gebraucht wird. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen uns gerne vorbereiten auf Veranstaltung XY, dann könnt ihr gerne fragen. Also ich kann den einfach schon mal vorwegnehmen, das macht zum Beispiel die mobile Beratung, also die Regionalstelle Süd ist das in unserem Fall. Die bieten, also wir hatten zum Beispiel auch als Dex-Fachstellen schon einen Workshop zu Bedrohungslagen. Also was schreibt man quasi vorher in die Veranstaltungsankündigung rein und solche Sachen. Genau, also das ist auch, das kann ich quasi, das was ich weiß, kann ich natürlich weitergeben. Aber gerade wenn es dann irgendwie tiefer geht, ist es oft hilfreich, wenn ich einfach sage, okay, am besten wenden wir uns jetzt an. Genau, das kann ich dann auch mit begleiten sozusagen, wenn die Personen das möchten oder einfach den Kontakt weitergeben, wenn sie gerne alleine weitergehen wollen. Genau.
Du machst es jetzt seit März 2022, hast du gesagt. Wie ist denn so, kannst du beurteilen, wie sich der Workload verändert hat? Also ich habe das Gefühl, der Wahnsinn nimmt zu, so insgesamt auf dieser Welt. Und macht sich das bemerkbar bei dir? Hast du das Gefühl, du hast irgendwie mehr zu tun und Rassismus oder Extremismus ist ein Problem, was im Laufe der letzten Jahre noch mehr zugenommen hat? Merkst du das?
Also es ist natürlich gleichzeitig so, dass, wie ihr auch schon sagtet, wenn man nicht weiß, dass es die Dex-Fachstelle gibt, kann man natürlich auch nichts melden oder so. Ne? Also das ist schon auch Teil meiner Arbeit, dass ich immer sage, wenn sie irgendwie was merken, wenn sie, also auch gerade Graffiti-Sticker, damit haben wir ja im Moment auch sehr viel zu tun, gerne immer Bescheid sagen, weil dann, das fließt halt in mein Monitoring quasi ein, weil das sehe ich als auch als Bedarfsanalyse, quasi die Situation vor Ort so ein bisschen zu beobachten. Wir haben auf jeden Fall mehr Graffitis, also im Moment sehr viele Hakenkreuze, 88 etc. Also alles, was in die rechtsextreme Richtung geht und generell auch verfassungsfeindliche Sachen. Das hat schon stark zugenommen auch. Und natürlich, je mehr Leute mich kennen, desto mehr Arbeit habe ich. Also was ja auch eigentlich gut ist. Ne? Also es wäre auch eigentlich gut, wenn noch mehr Leute davon auch erfahren. Also ich stelle mich, das habe ich zum Anfang sehr viel gemacht, mache ich aber auch immer noch. Also immer, wenn ich irgendwo bin, wenn jemand sagt, das wusste ich gar nicht, dann sage ich immer, hallo, das sind meine Aufgaben, hier ist mein Flyer. wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie mich gerne. Also da bin ich natürlich auch offen für. Also die Situation vor Ort hat sich jetzt nicht krass verschärft, weil sie vorher auch nicht krass war. Aber wir sind natürlich im Rhein-Main-Gebiet und dadurch zur Nähe zu Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und so weiter haben wir natürlich so die Ausläufer der ganzen Strömungen. Mhm. Also wir haben keine gefestigte Szene oder so, aber es ist natürlich trotzdem so, also wie du sagst, schon auch bemerkbar, dass dann auch manchmal Leute anrufen und behaupten, es gibt keinen Rassismus und solche Sachen. Ja, das kommt auch vor. Aber jetzt noch nicht jeden Tag. Also ich hatte das vereinzelt bisher. Das war jetzt noch nicht so, dass mich das jetzt ständig, dass ich da ständig angerufen werde und belästigt werde, aber es ist auch schon vorgekommen. Mhm. Genau, also.
Ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie auch eine Bandbreite an externer Belastung ist für dich, weil das ja irgendwie auch dann aus verschiedenen Richtungen kommt. Also ich weiß nicht, shame on me, aber also ich bin nicht betroffen, deswegen weiß ich es nicht. Wie es hier mit Antisemitismus aussieht in Rüsselsheim zum Beispiel. Ich habe neulich einen Radiobeitrag gehört über Frankfurter SchülerInnen, die da massive Angstprobleme haben aufgrund der Bedrohungslage. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, wie es hier in der Stadt ist mit Muslimfeindlichkeit und so weiter. Und das sind ja zwei Dinge, die ja auch irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Und ja, wie gehst du da so damit um? Das ist ja irgendwie, gibt es hier eine Antisemitismuslage und ja, macht dich das nicht fertig? Das sind irgendwie zwei verschiedene Fragen, das merke ich dann selbst auch, aber ich finde, also es ist so komplex alles, weißt du? Es ist
ja, na klar, also ich habe auch mich zum Anfang gefragt, okay, wie sinnvoll ist es, dass eine Person alles macht? Die Idee natürlich dahinter ist aber auch zu sagen, es gibt Fachstellen und wir verweisen daran. Mhm. Wir sind quasi erstmal die, die alles sammeln, auf die erstmal alles so ein bisschen einprasselt, sag ich jetzt mal. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein gefestigtes Antisemitismus, also ja, es gibt ein gesellschaftliches Antisemitismusproblem allgemein, aber es ist jetzt nicht so, dadurch, dass wir jetzt nicht eine öffentliche jüdische Gemeinde haben oder so, und ich habe auch mit den denjenigen von der Stiftung gesprochen, Stiftung Alte Synagoge, da ist auch nichts vorgefallen. Also ich habe dann auch erstmal angerufen und immer gesagt, es geht euch gut, ist alles okay, ist bei euch irgendwas vorgefallen? Und das war nicht der Fall. Mhm. Also da ist, glaube ich, das, also ich will nicht sagen das Übliche, aber das klingt so verharmlosend. Also es ist einfach die, also was online natürlich abgeht, ist noch was anderes, als was offline ist. Genau, also wir haben viel, viel mehr Muslimfeindlichkeit, weil wir einfach da viel mehr Betroffene haben. Also das kann auch sein, dass das deswegen das Bild quasi ein bisschen verzerrt ist, sage ich jetzt mal. Aber das ist quasi eher das, was mir zurückgemeldet wird, wenn ich frage. Genau.
Okay. Wie bist du denn überhaupt in diese Stelle gekommen? Also was ist denn dein Hintergrund? Ich habe gesehen, du hast Judaistik studiert, also jüdische
Studien
in Potsdam.
Ja.
voll schön, ich liebe Potsdam, kann ich an dieser Stelle nochmal sagen. Wie ist so dein Weg nach Rüsselsheim gewesen? Du bist nicht von hier schließlich.
Nee, genau. Ich bin in Magdeburg geboren und aufgewachsen und zur Schule gegangen, dann zum Studium nach Potsdam gegangen. Unter anderem, weil die Uni die einzige war, wo ich zwei Fächer studieren konnte. Weil ich bin zur Studienberatung gegangen und habe gesagt, ich interessiere mich für Judentum und für Sprachen und hatte Russisch in der Schule. Und da hat der Studienberater gesagt, studieren Sie doch jüdische Studien und Russistik in Potsdam. Und da habe ich gesagt, auch das mache ich. Das war jetzt die kurze Variante davon. Er hat natürlich auch gesagt, ich kann in Halle Judaistik oder eine Ostwissenschaften studieren oder Slavistik. Und ich wollte aber gerne beides machen. Das Interesse am Judentum kam vorher durch deutsch-israelischen Jugendaustausch, wo ich jetzt seit mittlerweile 15 Jahren drin bin. Genau, und dann sind wir zum Tag der offenen Tür hingefahren und jüdische Studien ist ein sehr, sehr kleiner Studiengang und die Informationsveranstaltung ist natürlich ausgefallen.
Nein, oh Gott.
aber es kam dann noch eine Zuständige, die ich dann auch fragen konnte, wie es inhaltlich aussieht. Und dann habe ich gesagt, ja doch, das finde ich spannend, das würde ich gerne machen. So bin ich dann in Potsdam gelandet. Ich habe 10 Jahre in Berlin verbracht dadurch und ich bin nicht besonders gut mit Berlin. Ich hasse Berlin, wäre schwierig zu sagen, aber ich mag die Menschen, die ich da kennengelernt habe und ich mag mein Team Berlin, also liebe Grüße an die BerlinerInnen. Aber ich wollte unbedingt weg aus Berlin und hatte aber Hessen ursprünglich überhaupt nicht auf dem Schirm und habe dann halt da im Interamt da mal rumgeguckt und wollte gerne eigentlich nach Sachsen-Anhalt zurück oder eben irgendwie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg. Also das war sowas, wo ich gedacht habe, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann habe ich aber irgendwann mal den Ortsfilter rausgenommen und halt Demokratie eingegeben, glaube ich, meine ich. Und da kam die Stelle und dann habe ich gedacht, ah, das ist aber spannend. Dann bewerbe ich mich mal. Und dann wurde ich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und war selber ein bisschen überrascht. Und bin dann hingefahren natürlich auch. Es war ja noch während Corona.
Ach, stimmt, ja.
Es war es noch 2021, weil das waren dann die Vorstellungsgespräche im Herbst. Und dann bin ich hierher gefahren und hab dann das Vorstellungsgespräch gehabt und bin wieder zurückgefahren. und dann wurde ich angerufen, dass ich die Stelle gerne haben kann, wenn ich das möchte. Und habe dann gesagt, oh ja, dann machen wir das jetzt. Also ich war da einfach Hauptsache weg aus Berlin. das war natürlich auch spannend, sonst hätte ich nicht gesagt, ich mache das. Ja, meine größte Angst war, dass mein Team irgendwie nicht zu mir, also dass ich da nicht reinpasse, aber ich liebe mein Team. Also kommen sehr gut miteinander aus und arbeiten auch sehr gut miteinander. Also das war dann schon die erste Angst quasi vorbei.
Finde ich toll, das ist ein riesengroßer Schritt einfach. Also erstmal finde ich, hier ist ein total wertfreier Raum. Ich kann für meinen Teil sagen, ich fühle deine Antipathie.
Das ist jetzt so ein bisschen Fallhöhle, wenn du sagst, wertfreier Raum. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen jetzt über den Stadtschildern ganz groß.
Aber besser als Berlin. Ja, besser als Berlin.
Hauptsache nicht Berlin.
Also finde ich schon sehr spannend, weil das ja auch ein da bricht man ja dann wirklich alle Zelte ab. Das ist ja dann schon krass. Und jetzt wohnst du aber hier.
Ja, ja. Also mich hielt da halt auch einfach nichts. Ich habe dann halt gesagt so.
Oh, wie geil ist das? Das finde ich so cool. Das ist so cool, echt.
Also, ich habe natürlich kurz überlegt, aber ich habe dann gesagt, also ich habe mich natürlich auf die Stelle beworben, weil ich das dann auch machen würde. Also ich wurde natürlich angefragt, und Sie würden jetzt hierher ziehen? Ich so, ja schon, also sonst hätte ich mich nicht beworben. Weil das hätte ich irgendwie unfair gefunden, zu sagen, na ja, wir gucken mal, aber...
Du hast gesagt Interamt, das heißt, du hast dich explizit auf Verwaltungsstellen beworben?
Zum Anfang ja, genau. Also ich habe natürlich auch andere Stellen dann rausgesucht gehabt.
Weil gut, das ist natürlich so ein Studium wie alle Geisteswissenschaftler. Genau. Was macht man dann damit?
genau, das ist natürlich
auch das ist schon sehr Fall nischig gewesen. Auch einfach.
Ja, absolut. Dann, ne? Jüdische Studie und Russistik ist jetzt keine übliche Kombination. Also ich kenne eine Person, die dieselbe Kombination gestudiert hat wie ich. Aber wir sind ja auch generell ein kleiner Studiengang gewesen. Viele haben halt Religionswissenschaften oder Geschichte als Zweitfach gehabt. Das war natürlich dann ein paar mehr. Aber genau, also das war schon spannend auch. Ja.
Super interessant. Also, das ist total spannend. Du hast vorhin schon kurz anklingen lassen, dass dein Arbeitsweg ziemlich kurz ist. Du wohnst in Rüsselsheim.
Ja.
Mich oder uns interessiert ja immer, wie Leute von außen auf Rüsselsheim gucken. Du hast total Nettes in deine Rüsselsheim-Beschreibung geschrieben. Kriegst du es auswendig noch hin oder soll ich es vorlesen?
Ich müsste jetzt auch selber nachgucken.
Du hast geschrieben, wenn dich jemand fragt, wie Rüsselsheim ist, dann sagst du vielfältig, mittelgroß, schön, liegt am Wasser. Ich habe alles, was ich brauche. Und das ist wirklich, finde ich, eine der schöneren Beschreibungen, die wir bisher hatten von der Stadt. Irgendwas da drin hat mich total gecatcht. So. Wie war so der Eindruck für dich? Ich meine, du bist zum Bewerbungsgespräch hergefahren.
Ja.
Man muss ja auch nicht nur den Job cool finden, sondern auch die Stadt irgendwie. Also konntest du dir direkt vorstellen, hier zu wohnen? Und hast du auch was gesehen an dem Bewerbungsgesprächstag? Oder hast du einfach gesagt, ich war da jetzt am Bahnhof und das war so schön, ich muss da hinziehen?
Ne, ich bin natürlich ein bisschen früher da gewesen, weil Bahn, ne? Also, und bin dann ein bisschen am Main spazieren gelaufen, weil das Rathaus ist ja am Main. Ich habe mir dann auch vorgestellt, dass wir in der Mittagspause beim Main spazieren gehen. Das geht mit dem Eisfeld nicht ganz so gut, aber es macht nichts. Das ist halt so. Aber ja, also ich habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht, wer wie wo was. Ich werde sehr oft gefragt, warum ich nach Rüsselsheim gezogen bin, nicht nach Frankfurt oder nach Mainz. Mhm. Und dann habe ich immer gesagt, naja, also ich möchte aus der Großstadt weg. Das haben wir alle hoffentlich jetzt verstanden. und mir reicht das einfach. Also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Magdeburg in einem kleinen Dorf mit 1000 Einwohnenden. Also dann Berlin war ein bisschen hart.
Verstehe ich.
Zugegebenermaßen. Und das ist, also wie gesagt, ich habe alles, was ich brauche. Also ich fühle mich hier wohl. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwas anderes. Hier gibt es Kultur, hier gibt es eine Bibliothek. Gut, ich habe gehört, es gab früher ein Kino. Das wäre jetzt noch so das Einzige. Das aber Kino, genau. Ansonsten ist jetzt auch nicht so, dass ich jede Woche ins Kino gehe. Da kann ich dann auch woanders hinfahren. Also öffentlicher Verkehrsmittel. Ich habe irgendwann mal aufgeschrieben für mich, was so wichtig wäre für mich, wenn ich irgendwo, also was so meine Ansprüche an einen Wohnort wären sozusagen. Und da waren eigentlich alle Sachen dabei. So, also wie gesagt, alles, was ich gerade gesagt habe, öffentlicher Verkehrsmittel, Kultur, Bibliothek. Ich kann laufen zum Einkaufen.
Das ist richtig.
Das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm hier.
Ja.
Bei dem Kino muss der Finger hochgehen, weil sonst macht es jemand anderes. Ja, Rex ist weg, aber
Rind
im Rind gibt es immer mal wieder Kino. Mhm. Und bei der Hochschule.
Stimmt.
Die haben auch ihre Kino-AG und die zeigen auch mal nicht nur Programmkino, sondern auch ein paar schönere, also schöne Sachen dabei.
Und das ist auch keine große, böse Kette.
Genau, genau. Es ist nicht, jetzt hätte ich beinahe wieder meine Sinister Mainz.
Ach, die Klotür.
Im Klo eingesperrt.
Klotür-Geschichte.
Ja. Ja, ja.
Nee, die hast du schon zweimal erzählt.
Habe ich schon zweimal erzählt, aber passiert im Rind hoffentlich nicht.
Nee, hoffe ich auch.
Und an der Hochschule schon mal dreimal gar nicht.
Aber der Vollständigkeit halber, um unser Rüsselsheim-Blog nochmal abzuschließen, ich habe mich über das gefreut, was du geschrieben hast, wie du Rüsselsheim beschreiben würdest. Ich habe mich noch mehr gefreut, dass du einen Ort genannt hast, den ich noch nicht kannte.
Oh.
Und ich freue mich wieder so sehr, dass ich den Ort kenne.
Ich kenne ihn nicht. Ich kenne das. Erzähl mal, wo es ist, ja.
Genau, also ich habe erst überlegt, weil Ostpark kam jetzt schon sehr oft und ich wollte jetzt nicht schreiben, das Feld hinten an der Autobahn.
Königstetten, dann genau. das ist auch mega.
Ich bin am Feld aufgewachsen. Ich finde immer die Frage, Berge oder Meer irgendwie sinnlos, weil ich finde, da fehlt Feld. Aber okay, ich habe genannt den Ort, den Garten der Stiftung Alte Synagoge. Weil ich habe eine ganze Weile überlegt, welchen Ort könnte man vielleicht noch nicht kennen. Und da war es so, also ist jetzt nicht mein absoluter Lieblingsort, aber da habe ich so gesagt, als ich da das erste Mal so rausgegangen bin, war ich so, wow, hier ist es voll schön. Und ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein gartenbautechnisch der krasseste Garten ist, aber es ist einfach ein schönes, schönes Fleckchen, einfach da so an der Innenstadt.
Ich glaube, ganz viele Leute wissen auch nicht, wo die alte die Stiftung Alte Synagoge ist.
Das kann gut sein.
Die ist an der Mainzer Straße. Mhm. Es ist ein relativ, so ein bisschen nach hinten versetztes Gebäude. Und ich war auch schon da drin. Aber der Garten ist aber hinten dran, oder?
Ja, ja.
Genau. Da war ich nämlich noch nicht. Kann man da überhaupt, also wie zugänglich ist dieses Gebäude eigentlich?
Genau, also es ist jetzt natürlich nicht so, dass da jederzeit jemand reingehen kann. Ich bin designiertes Vorstandsmitglied, deswegen war ich schon öfter mal bei der Vorstandssitzung oder auch im Sommerfest der Stiftung. Genau, also gerade dafür wird, also gerade im Sommer wird dafür natürlich der Garten benutzt. Aber theoretisch kann man natürlich bei der Stiftung auch anfragen und sagen, man würde zum Beispiel gerne eine Veranstaltung dort machen oder genau, wenn man zu solchen Veranstaltungen wie dem Sommerfest kommt oder auch generell zu Veranstaltungen, die in der Synagoge, in der alten Synagoge stattfinden. Wir haben am 11. Dezember eine Lesung zusammen mit der VHS. Ich bin noch nie am Jun begegnet, glaube ich. Ja, genau. Also da ist es natürlich schon dunkel. Das heißt, man kann, also das ist abends, deswegen ist es jetzt im Winter dann natürlich schon dunkel, aber da könnte man theoretisch einen Blick in den Garten werfen.
Das trifft sich gut, weil diese Folge kommt am 6. Dezember. also 11. Dezember ist noch hier voll in time. Voll schön, ja. Vielen Dank für diesen tollen Lieblingsort. Ja, vielleicht muss ich mal die Gelegenheit nutzen, weil ich das noch nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, melde dich. Ist es ein Newsletter? Ich krieg auf jeden Fall regelmäßig Mails von der Stiftung.
Genau, man kann einfach an info@alte-synagoge-rüsselsheim, glaube ich. Also das müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken. Aber auf der Webseite steht die E-Mail-Adresse.
Okay.
Dann kriegst du Infos zugeschickt.
Ich habe vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, können wir bitte was trinken? Ganz am Anfang. Jetzt ist natürlich nicht mehr ganz am Anfang, aber jetzt hole ich das nach. Du hast deinen Drink mitgebracht und ich habe auch gleich noch eine fachliche Frage danach. Aber wir können erst gerne die Getränkevorbereitung machen. Dafür muss Christian aufstehen, das ist sehr spannend.
Ich wäre jetzt auch aufgestanden, aber...
Ach so, Gentleman. genau, da kommt etwas aus dem Kühlschrank. Jahreszeitentechnisch...
Schwierig.
aber es ist eine rote Flüssigkeit in der Flasche. Ich habe mein Wasser gerade leer gemacht, deswegen doch noch nicht ganz, aber...
Wir können es einfach in die...
Genau, das könnt ihr einfach in die normalen
Gläser. Genau, was haben wir da?
Ich meine, man darf Namen nennen, richtig?
Also, ja.
Volvic Juicy Sommerfrüchte. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil ihr hattet schon Fritz-Limo und ihr hattet schon sehr diverse Sorten Eistee. Und ich war kurz davor, einfach Leitungswasser mitzubringen, weil in dem Text steht ja immer unterschätztes Getränk. Aber fand ich dann doch irgendwie doof. Deswegen habe ich jetzt überlegt, was ich sonst öfter mal trinke. Ich trinke sehr viel Leitungswasser tatsächlich einfach nur. Und habe dann überlegt, was ich sonst öfter mal trinke. Und dann habe ich, ich habe auch schon als Kind früher so immer so Wasser mit Geschmack getrunken. Und das ist so ein bisschen mehr als Wasser mit Geschmack. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz lecker. Alles, was so beerig ist, mag ich sehr gerne.
Das ist ohne Kohlensäure, ne?
Ja.
Christian, mach mal auf.
Ich mach mal auf. Ich wollte sagen, wir können es auch mal kurz in die Mikrowelle machen. Dann ist es ein bisschen winterlich.
Dann ist es und noch ein bisschen Zimtstange
Tee,
rein.
Ja gut, ja.
Genau.
Ich habe keine Weihnachtssorte gefunden, deswegen.
Ich habe so ein bisschen die Vermutung, die Antizipation, dass es irgendwie so ein bisschen schmeckt, wie das, was Michelle mitgebracht hatte, diesen kalten Früchtetee mäßig.
Das kann gut sein.
Ich drehe es mal. Ich erinnere mich bestimmt falsch, aber. Ach so, sorry.
Chin-Chin.
Auf jeden Fall mehr als Geschmack. Es ist süß. Finde ich jetzt aber nicht schlecht, weil ich bin ein bisschen unterzuckert.
Ja, es ist halt nicht ganz saft, aber schon doch sehr.
Es ist schon wie ein süßer Früchtetee eigentlich.
Ja,
in
genau.
Kalt. Finde ich echt ganz geil. Vielen
und
Dank.
Den jetzt einfach mal in der Mikronummer warm gemacht, dann eine Zimtstange rein, dann sind wir voll im Jahreszeiten-Flair.
Ich weiß nicht, ob es das als Apfel oder so gibt. Das wäre dann natürlich das mit Zimt vielleicht irgendwie.
Aber ich finde im Winter auch Beeren ganz gut. Also das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Die fachliche Frage schließe ich gleich an.
Ja.
Irgendwas wollte ich. Also jetzt muss ich mal kurz sammeln.
Okay.
Also ich frage mich die ganze Zeit, wenn du in Kontakt mit Menschen bist, wie sehr kannst du denen helfen? Also hast du das Gefühl, du schickst sie einfach weiter und dann ist das quasi aus dem Augen, aus dem Sinn? Oder wie begegnest du diesen Problemen der Leute und nimmt dich das mit? Ja.
Kann ich da noch eine Frage annehmen?
Ja,
weil das wollte ich vom Anfang, weil wie häufig wirst du überhaupt kontaktiert?
Genau, das ist eine gute Frage. Also ich, es kommen noch nicht so viele Privatpersonen auf mich zu. Wahrscheinlich auch, weil sie das einfach noch nicht kennen. Und ich bin natürlich für einfach auch eine fremde Person. Also gerade wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt als betroffene Person irgendwie Hilfe suchen würde, weiß ich nicht, ob ich einfach zu jedem gehen würde. Ja, genau. Also es kommen noch nicht so viele Privatpersonen auf uns zu. Ich hatte schon einige Telefonate, also ich hatte noch nie jemanden persönlich bei mir sozusagen. Und da habe ich ganz oft einfach erstmal auch zugehört, weil Menschen natürlich erstmal ihre Geschichte erzählen, was passiert ist. Und je nachdem, was passiert ist oder auch was die Anfrage ist, kann ich natürlich auch helfen. Also ich kann tatsächlich viel mehr helfen, wenn es irgendwie um Multiplikatoren aus dem pädagogischen Bereich zum Beispiel geht und kann sagen, okay, wir machen eine Fachtagung zu oder Seminar oder weiß ich nicht. Weil ich kann gut zuhören, wurde mir gesagt, auch vorher schon. Und kann natürlich dann aber sagen, okay, Folgendes kann ich Ihnen anbieten. Also ich kann anbieten, irgendwie mit zur Polizei zu begleiten oder je nachdem, was passiert ist, auch den Ausländerbeirat zum Beispiel einzubinden oder andere Stellen. Also wir haben zum Beispiel im Kreis die Nilüfer, die vom Netzwerk gegen Rechtsextremismus und Rassismus, die selber systemische Beratung anbieten kann, also von die Meldestelle im Kreis heißt Nora, Nora GG, No Racism. Das ist auch wieder Abkürzung, Nora ist für No Racism. Da gibt es auf der Website den Vorfallmelder. Also wenn ich jetzt jemanden weiß, wo es jetzt akut irgendwie geht, dann frage ich meistens einfach, habt ihr Kapazitäten, kann ich die Person zu euch schicken? Dann ist das quasi erstmal der kürzeste Weg. Und es gibt ansonsten eben spezialisierte Beratungsstellen, sowohl Betroffenen als auch Fachberatungsstellen. Also genau, wir haben verschiedene. Das ist ja quasi unsere Hauptaufgabe, dann zu sagen, okay, wenden Sie sich an. Weil einige Beratungsstellen, vor allem die betroffenen Beratungsstellen, bieten auch psychosoziale Beratung an, arbeiten mit TherapeutInnen zusammen und teilweise auch mit RechtsanwältInnen. Also, dass man dann auch gleich sagen kann, okay, ich kann keine Rechtsberatung. Also ich habe nicht im Entferntesten irgendwas mit Jura zu tun. Deswegen kann ich zum Beispiel auch gar keine Rechtsberatung geben. Ich kann halt manchmal nur noch sagen, okay, ich denke, da würde das und das dazu passen. Also gerade im Arbeitskontext irgendwie AGG, also allgemeines Gleichbehandlungsgesetz oder solche Sachen. Also ich will nicht sagen, dass ich gar nichts machen kann, aber ich kann natürlich jetzt meistens nicht sofort alles lösen.
Beschäftigt dich das dann noch? Also ist das?
Ja, schon. Also generell, also auch Halle hat mich danach noch sehr beschäftigt, weil ich bin damals, ich soll wie gesagt bedarfsorientiert arbeiten und mir war es wichtig, auch die SchülerInnenperspektive einzubeziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt dann zu. Also ich weiß, dass ich mit Ronja gesprochen habe vom Kinder- und Jugendbüro und die dann gesagt hat, ja, können wir so auf jeden Fall einen Termin machen. Aber ich glaube, das kam dann übers Jugendbüro zurück. Also irgendwie, das war auf jeden Fall der Kontakt. Und da haben wir auch erstmal viel drüber gesprochen. Ich würde gerne wissen, was sind so eure Bedarfe? Was würdet ihr sagen, ist begegnet euch auch im Alltag? Weil ich natürlich als nicht betroffene Person dieses Level an Alltagsrassismus nur bedingt einschätzen kann. Das fand ich dann schon auch wichtig, das mal anzuhören und vielleicht auch mit einzubeziehen. Also ich kann aber jetzt nicht hingehen und sagen, so Personengruppe XY verpflichten wir jetzt zur Schulung XY. Also das kann ich schlicht und ergreifend nicht. Also ich kann natürlich aber Anregungen geben und sagen, hallo, können wir das nicht vielleicht machen oder ins Gespräch gehen. Also das ist das, was ich oft anbiete, zu sagen, hey, können wir vielleicht irgendwie uns zusammensetzen? Hätten Sie da Interesse dran?
Also eine Art Mittlerin-Funktion.
Ja, im Prinzip, ja, genau.
Spannend. Okay, weil ich glaube, mich würde das total belasten, wenn Menschen zu mir kommen mit Problemen oder wenn mir von Vorfällen berichtet wird. Ich glaube, ich würde mich wahnsinnig hilflos fühlen. aber ich habe ja natürlich auch gar keine Ahnung, wen man ansprechen könnte. Du hast ja dieses Netzwerk.
Genau, also das ist aber, glaube ich, auch der Sinn dahinter, dass wir selber nicht unbedingt betroffene Beratung machen sollen, weil das ist, glaube ich, also dann kann man nicht viel anderes nebenher noch machen, glaube ich. Also weil da auch noch Supervision dazu gehört und so weiter. Und auch eine ganz andere Betreuung, würde ich sagen. Also eine engmaschigere und intensivere Betreuung oft auch. Deswegen sage ich dann immer, ich kann Ihnen anbieten, den Weg weiter zu begleiten, ne, und mit Ihnen zusammen den Termin zu machen. Aber wenn diejenigen das nicht wollen, ganz viele sagen dann, ah ja, okay, dann melde ich mich da. Und dann, also es war zum Glück bisher jetzt noch nichts dabei, wo ich jetzt gravierend gesagt habe, okay, wir müssen jetzt hier sofort Opferschutz und so weiter einschalten. Das war bisher noch nicht dabei. Das kann natürlich noch kommen, aber genau.
Kriegst du auch nochmal Rückmeldungen von einigen Leuten, also die du dann quasi weitervermittelt hast, melden die sich auch nochmal bei dir oder
bisher, also bisher weniger. Ich sage dann natürlich immer so, ich freue mich auch, wenn sie mir eine Rückmeldung geben. Manchmal frage ich aber auch einfach die Stellen, an die ich weitervermeldet habe, die natürlich vertraulich und so weiter arbeiten, aber ich frage dann immer, sind die bei euch angekommen oder ist das irgendwie im Sande verlaufen? Weil manchmal klärt es sich ja dann auch auf einem anderen Weg. Das natürlich auch je nach Fall gut ist, wenn es manchmal dann sich einfach schnell und unkompliziert klären lässt. Aber gerade wenn ich irgendwie zum Beispiel an die Regionalstelle Süd verweise, da frage ich dann manchmal auch einfach nach und sage, hey, ist das bei euch angekommen? Und dann sagen die mir auch, ja, nein, vielleicht ist in Arbeit. Also das hilft dann auch zu wissen, okay, die sind da in guten Händen. Das stimmt, das hilft auch. Mhm.
Weil das wäre tatsächlich so eine Sache, die mich beschäftigen würde. So dieses, man hat dann das gemacht, was man machen konnte, man hat weitervermittelt und dann machen, aber dann verläuft es sich tatsächlich so, weil es ist einfach zu sagen, ja, oh, da melde ich mich dabei hin und dann ist es weg. Das wäre so dieses, du weißt, da ist tatsächlich was passiert und irgendwie scheitert es dann an.
True.
Ja. Du hattest das Monitoring angesprochen, auch diesen Fragebogen, weil das erste Mal, wo wir uns zu dritt, glaube ich, dann nochmal live begegnet sind, das war beim Ausländerbeirat. Mhm. Wir zwei haben sturmfrei vorgestellt und im Anschluss hattest du dann deine Arbeit präsentiert und auch diesen Fragebogen. Wie häufig kriegst du da Rückmeldungen drauf? Oder
wir sind mittlerweile ein bisschen weg davon, den einfach wild zu verteilen. Also haben wir generell nicht gemacht, aber wir hatten das zum Beispiel in allen möglichen Gremien, in denen wir waren. Oder also ich oft meistens ich auch alleine war, weil es macht meistens nicht so viel Sinn, das irgendwie auf Stadtfest oder irgendwie so zu machen. Also A, weil die Leute da schon nicht keinen Kopf für haben und auch weil die Rückmeldungen dann schwierig sind. Aber wenn ich irgendwie in einem Stadtteilforum das an alle austeile, kriege ich meistens, keine Ahnung, so 2, 4, 5 vielleicht zurück. Fruchtbarer oder sinnvoller war bisher immer, mit den Gruppen zu sprechen. Also ich habe zum Beispiel mit anderen Fachbereichen einfach zum Anfang gesagt, hallo, ich würde gerne mal zu euch in eine Teambesprechung kommen. Habe vorher meinen Flyer schon mal hingeschickt, wenn sie mich noch nicht kannten. Mittlerweile kennen mich ja viele auch schon tatsächlich, zumindest mit denen ich öfter zusammenarbeite, und habe dann gesagt, können wir vielleicht nochmal irgendwie, könnt ihr vielleicht vorher gerne im Team auch überlegen, was für Bedarfe gibt es, was alles in diesem Themenbereich fällt. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, okay, da bräuchten wir auf jeden Fall mal eine Schulung zu, oder es wäre gut, wenn wir eine Aktion zu XY machen. Also das ist ja auch was, was wir zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel auch federführend im Sinne quasi verantwortlich für die internationalen Wochen gegen Rassismus, die jedes Jahr im März stattfinden, dass wir da irgendwie auch eine Aktion machen zu verschiedenen Sachen. Genau, also das ist quasi eher so das, was ich als sinnvoller empfunden habe, einfach direkt mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und denen gar nicht diesen Fragebogen auszuteilen. Weil ich habe mir natürlich Mühe gegeben, aber ich habe jetzt nicht Soziologie studiert oder so, und habe da aber dann zum Beispiel einfach die ganzen Fachbegriffe halt aufgezählt. Also immer gesagt, fällt Ihnen folgender Phänomenbereich auf, und dann steht da eben alles, was im Verfassungsschutzbericht als Phänomen aufgeführt ist. Und dann kam einer auf mich zu und meinte, naja, aber was, ich weiß nicht, ob ich dasselbe verstehe, wie da steht. Also ne, Rechtsextremismus oder Linksextremismus, was fällt da alles drunter? Und manche haben sich da sehr schwer mitgetan, auch einzuschätzen, was, weil ich dann einfach also im Fragebogen gefragt habe, was schätzen Sie als Problem in Rüsselsheim ein? Und das war für viele nicht so einfach. Und deswegen habe ich dann da gesagt, okay, es ist vielleicht meistens ein bisschen besser, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen und eben zu sagen, okay, welche Situation erleben Sie? Was macht Ihnen vielleicht auch Angst oder was macht Ihnen Sorge? Genau. Und die meisten kennen aber auch, also ich habe dann oft hingewiesen auf die Sticker und Graffitis und so weiter, und dann sind viele danach zu mir gekommen, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Und habe dann gesagt, bis ich das erste Mal damit zu tun hatte, habe ich da auch nicht so viel drauf geachtet, weil natürlich auch viel irgendwie vor allem Fußball ist, was jetzt nicht in meinen Phänomenbereich fällt, aber deswegen sind, glaube ich, viele auch da nicht so sensibilisiert für. Und immer wenn ich darauf hinweise und sage, hey, wir hatten das und das und das und das, dann komme auf die Rückmeldung, ah, das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, jetzt achte ich da viel mehr drauf.
Mhm. Genau. Gut.
Crazy.
Ja, ich finde es einen total spannenden Job, weil man ja auch wirklich einfach sehr da sein muss und sehr wach und sehr gucken muss, was ist aktuell auch irgendwie Thema. Und
ja, man kriegt vor allem auch sehr viele unschöne Dinge wahrscheinlich mit. Und das da wirklich größten Respekt Also wie viel nimmst du von deiner Arbeit eigentlich mit nach Hause?
Ich glaube, es ist schwer, also für mich fällt es schon öfter auch schwer, da jetzt eine Grenze zu ziehen, weil ich mich natürlich auch in meiner Freizeit viel mit Themen beschäftige und dann die 150. Dokumentation angucke oder mir gerade Podcasts zum Thema anhöre oder ja, auch, also ich habe auch sehr viel Literatur, die ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende nicht lesen werde, aber bin ich so ein kleine Horterin geworden von Fachliteratur zu verschiedenen Themen. Weil eben auch, also ich hatte natürlich mit vielen Phänomenen vorher fachlich quasi auch noch nicht so viel zu tun und habe da am Anfang und bin auch immer noch dabei, mich viel einzulesen und auch zu schauen, okay, was für Gruppierungen gibt es da und was für Phänomene gibt es, also was für Entwicklungen gibt es da auch. Also ich habe mir auch den Verfassungsschutzbericht einmal komplett angetan, um eben danach dann zu sehen, okay, welche Entwicklungen gibt es so, weil natürlich da, das ist quasi das, der Fachbericht sozusagen dann dazu. Genau, also das, ich nehme schon auch, also ich glaube, man könnte den Beruf nicht machen, wenn man da kein Interesse auch dran hätte.
Ich bin
also,
sau interessiert an dieser Sache. Das ist schon
also
mal gut.
Ist schon so, ich bin auch keine unpolitische Person, also mir ist das schon auch wichtig, dann mich für entsprechende Themen auch einzusetzen und da mich auch zu informieren. Genau, also aber natürlich ist es trotzdem auch so, dass ich manchmal denke, ich möchte heute keine Nachrichten gucken. Also das mache ich sowieso schon lange nicht mehr, weil das meiner mentalen Gesundheit nicht gut tut, mir die ganze Zeit Nachrichten reinzudonnern. Ja, deswegen da gebe ich mir dann schon auch Mühe und versuche da auch nicht das Überhand nehmen zu lassen. Das fällt mir manchmal nicht so leicht, gerade wenn irgendwelche Entwicklungen sind,
sehr
wo ich so denke, so, ich muss jetzt aber gucken, was da gerade passiert. Ja.
Das verstehe ich gut. Aber du hast auch ziemlich viele schöne Sachen in deinem Leben.
Ja.
haben wir gesehen, hast du aber auch geschrieben. Du bist super kreativ.
Ja. Ja, das kann man schon so sagen.
Was machst du in deiner Freizeit so?
Viel. sehr viele Menschen haben Corona als sehr ganz schlimm empfunden. Ich bin ein absoluter Drinni. Nicht, dass ich das schönreden möchte.
Wir alle nicken.
Nicht, dass ich das schönreden möchte, das war bestimmt trotzdem ganz, ganz schlimm, aber mich hat das nicht ganz so krass mitgenommen. Und für mich hat sich da etabliert, mindestens einmal die Woche zu basteln. Und das habe ich mir beibehalten und das ist für mich total der Ausgleich geworden. Also ich mache alles Mögliche, also nähen, Papier, alles mögliche, Karten, also bei uns im Büro gibt es nur noch selbstgemachte Karten von mir, zu Geburtstagen und zu Jubiläen und was auch immer. Wir haben natürlich auch viel in der Pandemie ganz viel zusammen alle ausprobiert. Also wir haben uns online immer getroffen, es gab einen Creative Circle, liebe Grüße an diejenigen, alle, die das teilweise ja auch noch jetzt noch machen. Genau, also da haben sich auch, das ist auch, also auch total das Phänomen gewesen, wenn man dann, man kannte sich eigentlich nur digital und irgendwann, als es dann wieder ging, haben wir uns tatsächlich mal, nicht alle, aber einen Großteil getroffen und das war so krass, also das war so richtig so, okay, ich habe dich zwar noch nie gesehen, aber möchtest du bei mir schlafen? Da habe ich noch in Berlin gewohnt und habe dann bei einer Freundin, die damals noch in Frankfurt gewohnt hat, geschlafen. Sie hat, war so, das habe ich noch nie vorher gemacht.
Das ist schon eine schöne Community wahrscheinlich da. Einfach.
Ja,
vielleicht
mega
auch eine spezielle
schön.
Art Mensch auch, die so sehr, ja.
Unsere Mentorin hat immer gesagt, die Menschen, die im selben Bus des Lebens sitzen. Das fand ich ein süßes Bild.
Das ist sweet. Das ist sehr sweet.
Ja, das war sehr schön. Also ich mache alles Mögliche. Heißkleber ist mal auch ein gutes...
Ich wollte dich gerade fragen, was ist denn so dein Lieblingsmedium?
Also mein Lieblingsmedium ist Papier. Also ich habe viel Scrapbook, viel Karten und so weiter. Das mache ich echt oft auch. Ich habe letztens irgendwann Armbänder gemacht, wie alle. Das war so aus dieser Taylor Swift-Ära, aber da habe ich auch dann mal wieder Perlen rausgeholt, die ich schon seit Grundschulzeiten noch zu Hause hatte.
Das sind so Sachen, wo man sich immer fragt, vielleicht brauche ich die nochmal. Gerade kann ich die nochmal verwenden.
Es ist auch, also ich habe durchaus auch ein Fundus. Das ist schon auch so. Also es ist schon, Freundinnen sagen dann manchmal so, hast du das? Ja, natürlich.
Geil.
Also das ist, ich muss nicht so oft mir noch irgendwas besorgen. Also das ist schon auch so. Ich meine, nähen habe ich irgendwann angefangen. Ich habe allerdings auch, also no pressure, hat eine Freundin dann von mir immer gesagt, aber mein Uropa war Schneider.
Oh.
Meine Mutter hat sich früher auch viel selber genäht. wir haben dann irgendwie Kostüme genäht bekommen und solche Sachen. Aber sie war dann irgendwann froh, als sie nicht mehr nähen musste. und ich bin dann aber auch irgendwann zum Nähen gekommen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt alles Mögliche selber noch, also noch ist es nicht so, dass ich jetzt hier meinen halben Kleiderschrank selbst genäht habe, aber ich gebe mir Mühe. Weil natürlich, also oft ist es so, dass so industriell hergestellte Sachen dann oft nicht passen oder nicht das sind, was nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Und es ist natürlich einfacher, wenn man dann Sachen selber herstellen kann.
Wie findest du so die Zeit dafür?
Ich habe neben meinem Beruf nichts anderes. Nein, also, ja klar. Das ist
eine spannende Frage.
Fast alle meine Freundinnen wohnen nicht hier, also sind ja über 500 Kilometer weit weg. Das heißt, ich habe jetzt nicht... Ich treffe mich natürlich nicht so oft mit Leuten in Persona sozusagen, sondern eher online. Wir machen das oft auch, wie gesagt, so Online-Treffen, sag ich mal. Das ist quasi verbunden, Basteln und Freundschaft pflegen. Genau, ich bin jetzt neuerdings im Chor.
Hier?
Aber, in Groß-Gerau, im Kammerton-Chor.
Oh, das ist ein klassischer Chor, oder?
Ich glaube schon, ja, doch.
Also ihr macht nicht so Pop-Arrangements?
Naja, oder? Teilweise. Also es ist, ich bin erst zweimal da gewesen, aber...
Cool. ich glaube, das ist der way to go, wenn man irgendwo... Also ich finde das generell, wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, das ist total mutig, irgendwo neu hinzugehen, wo man keine Sau kennt. und ich glaube, das ist wirklich der Weg dann einfach Freizeitaktivitäten sich zu engagieren.
Ja, und, ja, klar. Also eine Freundin hat mich mitgenommen, also eine Kollegin, Freundin, genau. Die hat gesagt, ja, kommt gerne mit. Ich war halt beim Konzert von denen und dann, ich bin dann immer so, ich möchte mich nicht so aufdrängen. Oder meinte sie, doch, wir suchen Leute. Und dann war ich so, okay, dann komme ich gerne cool. mit. Weil ich habe also in der Schule auch im Chor gesungen und habe dann schon gedacht, ach, es war schon schön.
Sehr schön. Ah, cool.
Also ja, ich hab einfach mehr Zeit als andere. Ich habe kein Haustier oder so. Also ich habe jetzt nicht...
Du hättest gerne ein Haustier.
Wenn ich nicht so viel arbeiten würde, also wenn ich nicht so viel weg wäre, hätte ich vielleicht auch gelesen. Eins.
Habe ich zumindest hier rausgelesen. Also erstmal möchtest du gerne schnurren können, habe ich
gelesen. Oh,
das war nicht spannend, deine unnütze Superkraft. Ist tatsächlich... also ist ein unnütz, aber auch ein bisschen nützlich, weil Schnurren macht ja auch, heilt ist, ja Knochen.
Genau, das hatte ich mir nämlich auch dabei gedacht. Das gibt irgendwie, ist es nur Vermutung oder ich weiß nicht, aber es ist, dass sie auf irgendeiner Frequenz genau. ist, die tatsächlich irgendwie Knochen heilt oder irgendwie generell so ein Regenerationsprozess.
Genau, also das war mir, also so, genau, mir war klar, dass es irgendwie so ein bisschen, also es war, vor allem wirkt es ja auch beruhigend. Mhm. Und ich würde
es so für Selbstberuhigung gerne können.
Und auch zum, also ja, und auch für andere. Also ich finde einfach Schnurren total toll.
Wäre vielleicht eine Katze was für dich?
Ja, also ich finde es einfach witzig, auch dass WissenschaftlerInnen auch noch nicht wissen, wie das geht.
Ja.
Mhm.
Ja.
Sie haben noch nicht rausgefunden, wie so Katzen das können. Wo der Schnurrapparat ist.
Ja.
Und das finde ich auch mega witzig.
Das ist so typisch Katze. Aber es ist so schön. Zeitmanagement, Katzi, habt euch gefunden.
Mhm. Ich genau. Also ich muss echt sagen, schon bei deinem dritten Punkt im Fragebogen, wenn ich groß bin, werde ich wahrscheinlich ganz viele Ehrenämter ausführen und vielleicht einige Tiere haben. Und hoffentlich, und das für sich ist das Wichtige, und hoffentlich nicht verbittert und genervt sein. Das ist mein, also das hätte ich auch schreiben können. Wie machen wir das? Wie kriegen wir das denn gut hin?
Ja, weiß ich. Also ich meine gut, ne? Einfach, also nicht verbittert sein.
Ich glaube, du bist schon mal nicht so der Typ zum verbittert sein.
Ja, ja.
Nee, sagst du mir. Ah doch, ich habe schon eine Tendenz eher zum... zur Melancholie und
ich gebe zu, das fällt mir natürlich zunehmend schwer mit der Verschärfung der Weltlage, aber ich bin schon auch eher optimistisch und ich habe immer früher gesagt, ich bin der Glücksbärchen in meinem Freundeskreis, weil mich alle, also ich wurde natürlich auch schon von diversen Menschen gefragt, was ich nehme, damit ich immer so, so fröhlich bin, weil ich sehe auch irgendwie nicht ein, immer genervt und negativ zu sein. Das ist einfach, also das entspricht einfach nicht meinem Naturell. Und ich glaube einfach, wenn man sich einfach, also auch das Kind in sich behält so ein bisschen, das finde ich, ist glaube ich so ein bisschen so ein Rezept. Und auch einfach, die positiven Sachen im Leben auch zu behalten. Also gerade so, für mich geben so diese ganzen Freundschaften sehr viel. Also einfach die Verbindungen zu anderen Menschen, die auch positiv und liebevoll sind und auch eben sich nicht davon entmutigen lassen. Also ich glaube, man sagt ja immer so schön, bildet Banden. Ich glaube, das ist auch ein Ding, also wenn man sich gegenseitig so ein bisschen hochziehen kann. Weil klar, also ich habe auch Tage, wo ich sage, heute möchte ich bitte heute möchte ich nicht unnötig optimistisch sein. Heute möchte ich gerne mal sagen, so, heute ist es alles scheiße und mich nervt es gerade und wie das weitergeht, wissen wir nicht. Und das ist alles ganz furchtbar. Ich habe dann meistens, das geht so meistens so ein, zwei Tage und dann geht's wieder. Dann kann ich wieder sagen, okay, positiv daran ist Folgendes.
Das ist eigentlich eine gute Einstellung. Also.
Das ist, glaube ich, das Geheimnis dahinter auch. Also und ich habe manchmal auch, es gibt ja auch so Seiten, die Good News verbreiten.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Fungiert ja auch unter konstruktiver Journalismus. Mhm. Ja, weil ich glaube, gerade so die letzten Wochen waren irgendwie das hardcore für alle. Also ja, von daher. Und die Ehrenämter, du hast ja gerade schon gesagt, du bist im Vorstand von der Stiftung Alte Synagoge, du bist im Chor. Machst du sonst noch irgendwas? Oder,
Wie gesagt, deutsch-israelischer Jugendaustausch, das ist quasi aber, also im Moment natürlich schwierig, aber die letzten Jahre, also ich habe als Teilnehmerin angefangen und irgendwann war ich A zu alt und B wurden Leute gesucht. Genau, da wurde ich dann auch gefragt, ob ich ins ReferentInnen-Team möchte und da habe ich dann gesagt, ja, gerne. Genau, also das ist natürlich aber jetzt nichts, was irgendwie permanent jede Woche ist, aber okay. Genau.
Weil ich konnte da, also das hat sehr resoniert mit mir. Weil als ich das gelesen habe, dachte ich so, vielleicht einige Tiere haben. Das finde ich total schön.
Ich bin aufgewachsen mit Hund und Katze. Also
ja, das ist dann eine gute Auswahl schon
mal. Und bin ich früher auch immer reiten gefahren in den Sommerferien. Also Pony hätte ich jetzt auch nichts dagegen.
Ja. Ja. Ich finde auch, also ich... wenn ich könnte, würde ich alle Tiere nehmen. Also vor allem alle Katzen.
Ich versuche jetzt mal zu allem was zu sagen, weil das ist so, wir haben jetzt wieder zu zwischen den Fragebogen-Dingern hinterher. Also, ich glaube, es ist so ein Lebensziel, oder das müsste ein Lebensziel für alle sein, irgendwann mal auf dem Bauernhof, ja. Tiere ringsrum und alles ist schön. Das hat mich an die Szene erinnert, als wir in Nonroth gewesen sind, dieser eine Hof.
Wir waren mit dem Festival-Team vom Bel Air Festival auf Retreat, in so einer Klausurtagung und es war ein bisschen ab vom Schuss in so einem Dorf, das kann man schon nicht anders sagen, mit Bauernhöfen und so.
Da war ein Hof, da waren 16, 20 Katzen, die da irgendwie hin und her und da war dann
das war wirklich komplett das war wie im Himmel.
Sowas einfach als Lebensziel. Zu dem Schnurren fände ich auch super, was auch manchmal einfach so ein bisschen in sich reinbrummen.
Ja.
So alleine sein, das kommt vielleicht dem doch so ein bisschen entgegen. was haben wir denn? Ehrenämter ist, finde ich, super. Super. worauf ich dann noch hinaus wollte, weil da können wir nämlich einen Knopf drücken, weil das, ich habe die Antwort gelesen von dir und ich habe dann auch den Kommentar von Stella dazu und habe gedacht, das habt ihr euch auch wieder wunderbar gefunden. Und das ist das hier. Es ist dein Lifehack, beziehungsweise deine Lifehacks. Bei dem einen musste ich googeln.
Beim ersten,
wo du geschrieben hast, kennst du ihn. Dann
da musstest du googeln?
Ja.
Das finde ich witzig.
Und dann habe ich dann schlägt ja Google ja so diesen ersten Textentwurf irgendwie vorne gleich der Erklärung und habe gedacht, okay, erklärt sich warum. Und das andere kenne ich nur unter einem anderen Namen. Aber erklär mal das. Also der erste ist
Pomodoro. Genau, also ich habe geschrieben Pomodoro-Technik und Body-Doubling. Du hast immer gesagt, du findest es doof, wenn Leute nichts mitbringen. Ich habe einen Wecker mitgebracht. Aber ich weiß nicht, also wir müssen das natürlich jetzt nicht machen, aber ich wollte euch meinen Wecker zeigen, weil mein Wecker ist cool. weil ich natürlich einen habe, der... Eine Sekunde, das raschelt.
Selbstgebastelt ist?
Nein. Der Regenbögen hat.
Oh! Der ist ja schön.
Und den kann man auch einstellen, dass er nur piept oder nicht piept und nur leuchtet.
Was für eine Farbe leuchtet der dann?
Einfach nur weiß. Okay. Also kurz, wenn er quasi statt piepen, wenn er fertig ist.
Ah, das ist ganz gut für Leute, die irgendwie übersensorisch oder wie auch immer. Ja. Mhm.
Genau.
Die Pomodoro-Technik,
Sorry.
Also, er kann piepen.
Er piept.
Die Pomodoro-Technik, kannst du gleich erklären, wie sie geht. Jedenfalls muss ich immer, wenn ich es lese, kriege ich immer abstrus großen Hunger auf so Nudeln oder Pizza. Also für mich klingt das immer gut und lecker. Und nach einer Kochtechnik eigentlich. Das aber das ist es nicht.
Nee, das hätte ich nicht. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, Pomodoro saved my life. Aber mein Studium auf jeden Fall. Also bei der Pomodoro-Technik ist es so, dass man immer, man arbeitet in Zeitintervallen. Also vorgegeben von der ursprünglichen Methode ist 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Das macht man viermal. Und wenn man viermal durch hat, dann darf man eine längere Pause machen. Irgendwie, ich glaube, 15 bis 30 Minuten. Und dann macht man eben weiter. Der Sinn dahinter ist, zu sagen, okay, ich habe jetzt 25 Minuten Zeit. Und manchmal hilft Zeitverknappung bei To-Dos sozusagen. Oder eben, wenn man eine lange Aufgabe hat, also deswegen sagte ich Studium, also wenn man irgendwie sagt, ich muss jetzt heute den und den Text durchwursteln oder ich muss das und das Kapitel schreiben, das dauert ja dann meistens mehr als 25 Minuten. Und dann kann man sich das auch runterbrechen und sagen, okay, also der Sinn ist auch zu sagen, in dieser Phase möchte ich das und das schaffen. Das hilft dann manchmal. Genau, und Body-Doubling ist, wenn man, also ist quasi auf Deutsch, gut Deutsch gesagt, einfach, wenn man sich zusammentut mit anderen. Weil einfach ganz oft hilft es, wenn man das nicht alleine machen muss. Also das kann man ausweiten auf, man geht zusammen zum Sport, damit man nicht alleine gehen muss. Es hilft aber auch total, wir hatten an der Uni immer so Schreibgruppen. Mhm. So Schreibwoche, wo wir dann wirklich so richtig wie im Camp von 9 bis 16 Uhr dann geschrieben haben, mit Pausen und Morgenrunde und so weiter. Also wirklich auch ein bisschen therapeutisch angehaucht. Genau, also das hilft, wenn alle anderen im Raum auch arbeiten. Das hilft total.
Ich habe mir alles darunter vorgestellt, aber nicht das. Mhm. Ich dachte so, was ist es genau? Was wird da gedoubelt und was und hat das mit dem Körper zu tun? Ist es was? Also,
Unter welchen Namen kennst du das? Als Spiegeln. Also es kann auch sein, dass
in dem Kontext.
Also, es kann auch sein, dass Kim mir das einfach den Begriff reingeworfen hat, weil das habe ich mit Kim mal gemacht,
ja.
Weil er eben, ich glaube, wir wollten beide mhm. Bewerbungen schreiben und dann haben wir uns einfach bei ihm getroffen und haben uns einfach am Tisch gesetzt, mussten nicht mal miteinander reden, sondern einfach nur
schreiben. So
Ja.
Ja, okay.
Und es ist tatsächlich unfassbar motivierend.
Mhm. Also ja, das stimmt. Also finde ich auch. Das kann ich nachvollziehen, ja. Pomodoro-Technik, muss ich sagen, kenne ich, aber und habe ich auch schon ausprobiert, ist überhaupt nichts für mich. Also der Aspekt, was zu strukturieren, finde ich gut. Aber ich hatte ganz oft so einen Schreibflow. Mhm. Ich fand das dann extrem nervig, dass ich jetzt 5 Minuten gezwungen war, 5 Minuten Pause zu machen.
Das darfst du natürlich auch selber entscheiden. Also ich habe manchmal auch Intervalle anders gemacht.
Mhm. Das ist anders.
Ist das erlaubt?
Du machst ich nicht. Kann das. Mit meinem Wecker kann ich das.
Krass, und jetzt leuchtet das so.
Also du kannst auch sagen, du machst, also keine Ahnung, eine halbe Stunde oder Stunde. Also wenn man sagt, so Stundenintervalle sind wahrscheinlich dann nicht mehr Pomodoro-mäßig, aber ich habe dann zum Beispiel ganz oft halbe Stunde oder 35 Minuten gemacht, weil ich manchmal dann doch auch nach der Pause natürlich kurz brauchte, um wieder reinzukommen. Mhm. Und ich dann nicht so viel Zeit verlieren wollte. Aber es kam auch oft die Aufgabe an. Also ich habe manchmal dann auch gesagt, okay, jetzt nur noch 10 Minuten. Also weil eben manchmal das auch spannend ist, sich zu challengen. Mhm. So, okay,
das stimmt.
Ich muss jetzt eine Gliederung aufstellen. Ich habe 5 Minuten Zeit. Oder 7. Oder
also das merkt man ja auch in Gruppenarbeiten oder so. Mhm. Ja.
Genau, also das kann man natürlich auch anpassen.
Nein. Ja. Der Wecker fasziniert mich.
Genau, also deswegen, das kann man dann natürlich dann auch anpassen. Aber also das hat einfach, mir hat das sehr geholfen, das so strukturiert zu machen, weil ich sonst immer dachte, oh Gott, jetzt muss ich einen ganzen Tag lang in der Bibliothek da versauern und jetzt hier das da durchwursteln. Mhm. Und das hat mir schon geholfen, weil ich das schwierig fand, irgendwie zu sagen, okay, keine Ahnung, immer nach dem Kapitel so und so viel, weil Kapitel sind dann unterschiedlich lang. Und also es war einfacher. Oder manchmal habe ich dann auch, wenn du sagst, im Schreibflow, man ist natürlich trotzdem kurz unterbrochen, aber manchmal habe ich dann auch einfach weitergemacht, wenn ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt aber diesen Absatz
vielleicht
noch
ist auch mal
zu
ganz
Ende
gut,
machen.
Dass man dann auch kurz trotzdem mal zwischendurch Luft holt. Und
ja, gerade wenn man dazu neigt, das nicht zu tun. Also gerade wenn man dazu neigt, eher so irgendwie 5 Stunden durchzuballern. Ja. Sollte man, also dann ist es manchmal gut, so vorher zu sagen, okay, nach so und so viel, nach der, also keine Ahnung, wenn ich das geschafft habe, mache ich Pause oder sich eine Zeitlimit zu setzen.
Verstehe ich. Ich habe noch eine Frage zu deinem bereuten Einkauf. Erzähl mal, was ist da passiert? Und genau.
Ich habe ein Ringlicht gekauft, also einfach, weil ich Licht brauchte zum Fotografieren. Und habe dann geguckt, und habe irgendwie versucht, irgendwie das möglichst, das Preis-Leistungs-Verhältnis beste rauszukriegen. Und habe dann aber scheinbar doch nicht das Richtige genommen, weil, also das kann man so neigen auch, das war mir auch wichtig, weil ich manchmal dann Sachen von oben fotografieren wollte, als Flatlay oder so. Und ja, das hält nicht, also das ist mittlerweile getrennt voneinander, also das Stativ und das, also es geht immer wieder ab. Man kriegt es halt manchmal halbwegs dran, aber es bringt einem ja auch nichts, wenn man dann immer davon erschlagen wird oder das halt immer dann abbricht. Also es ist nicht richtig abgebrochen, man kann es immer so halbwegs wieder ranwursteln, aber es hält nicht sonderlich gut. Mhm. Also es ist sehr krackelig und dann geht es immer wieder ab und dann lasse ich es meistens doch wieder.
Ey, Qualität muss man dann doch da bezahlen wahrscheinlich. Genau, du hast jetzt gerade schon so ein bisschen beantwortet, was, also was für Content produzierst du damit? Wofür vor allem? Ich hatte kurz überlegt, ob du irgendwo auch noch einen geheimen TikTok-Kanal hast oder so. Oder
nee,
so.
Gar nicht. Ich habe einen Blog.
Cool. Ja, den haben wir natürlich schon auch schon recherchieren können. Den gibt es schon ziemlich lang, gell?
Mhm, genau, den gibt es seit 2017. Ja, kommt natürlich, also ich habe Vollzeitarbeiten völlig unterschätzt, ressourcentechnisch. Also da kommt natürlich im Moment nicht sonderlich viel. Ich habe mir Mühe gegeben, immer mal wieder, wenn ich Zeit gefunden habe oder einfach mir die Priorität auch gesetzt habe. So, ich möchte jetzt aber wieder was hochladen. Es kam früher relativ regelmäßig, aber dadurch, dass auch diejenige, mit der ich das zusammen gemacht habe, dann irgendwann weggebrochen ist, sage ich jetzt mal, war das dann schwierig und deswegen als Alleinunterhalterin ist das manchmal nicht so einfach. Und ich habe dann aber auch irgendwann aufgehört, mir da selber Druck zu machen, weil es natürlich auch nichts bringt, wenn man sich die ganze Zeit immer sagt, jetzt hätte ich ja das aber machen müssen und das geht so nicht. genau, also es ist natürlich einfacher, wenn man das einfach so macht, wie man schafft. Aber es wäre natürlich cooler, wenn es jetzt öfter
geht. Das super bewundernswert, dass es heutzutage noch richtige Blogs gibt. Also, das ist ja sowas, was so... weiß ich nicht, Mitte der 10er Jahren vielleicht so angefangen hat. Ja. Ich hatte auch einen Blog, auch einen Kreativblog. Oh. Den gibt es aber schon nicht mehr. Ich hatte zwei verschiedene.
Oh.
Ja, der Rollladen macht sich selbstständig. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, woher das Geräusch kam. Ich hatte zwei Blogs. Ich hatte einen Kreativblog, der hieß Füchslein. Der ist nicht mehr online, muss gar nicht gucken.
Ich hatte auch im weitesten Sinne einen Blog.
Echt?
Das war so ein Schulprojekt, da hatten wir quasi auch so zu dritt, zu viert zusammengetan und haben einfach Unterrichtsinhalte, die wir so hatten, zusammengefasst und haben das auf eine WordPress-Seite
geladen. Genau, ich war auch bei WordPress am Anfang.
Ich auch, ja.
Und dann hatte ich noch einen Kulturblog, aber auf Englisch, Culture and Arts hieß der. Und das waren meine ersten Gehversuche im Kulturjournalismus.
Okay.
Den habe ich angefangen auf Anraten von Bernd Hunger. Schöne Grüße an dieser Stelle, mein alter Englischlehrer, in Vorbereitung auf ein Praktikum beim BBC Music Magazine in England. Und das war so ein bisschen der Startschuss dafür. Also, aber den gibt es auch schon nicht mehr. Also ich bin da wirklich proaktiv dann in Opern und Konzerte gegangen und habe dann darüber geschrieben. Würde ich heute nie mehr machen. Also super cringe und so. Ich bin froh, dass ich es nicht mehr sehen muss. Deswegen Respekt an alle Leute, die jetzt diesen Blog noch gehalten haben. Ich hatte eigentlich gedacht, alle sind jetzt zu Instagram gewechselt.
Ja, also ich habe ursprünglich auch gesagt, weil werde ich noch eine Instagram-Seite machen. Aber das war dann auch wieder so die Frage, ne? Das muss ja dann extra auch dafür produziert sein. Also klar, man kann einfach auch irgendein Bild nehmen und da hochladen, aber eigentlich wäre es schon schön, wenn man Content extra für Instagram dann auch so produziert. Deswegen, das ist dann auch nicht ganz so einfach. Und wir hatten dann einfach eine Facebook-Seite. Aber auch das ist so ein bisschen, wer ist noch auf Facebook? Niemand ist mehr auf Facebook. Ich habe immer überlegt, ob ich das jetzt noch anfange. Ich glaube, dass wenn ich irgendwann mal wieder schaffe, das regelmäßig zu machen, überlege ich, das noch zu machen. Aber ja, wir haben auch ursprünglich überlegt, ob wir YouTube machen, aber ich habe dann gesagt, weiß ich nicht. Ich habe dann gesagt, ich traue mir das ehrlich gesagt nicht zu, dann immer vor der Kamera zu sprechen, weil ich manchmal auch schwierig fand, das zu erklären. Also es ist schriftlich natürlich auch nicht immer so einfach, dann zu erklären, was man wie gemacht hat, aber dann habe ich eher gedacht, dann mache ich eher da nochmal Video dazu packe das in den Blog mit rein, um irgendwie nochmal einen Schritt vielleicht oder so zu zeigen und dabei aber nicht zu sprechen zu müssen. Deswegen haben wir dann den Blog genommen. Also es war auch die Freundin, mit der ich das damals gemacht habe, die war quasi die treibende Kraft dahinter. Ganz viele sagen mir jetzt, ich soll einen Etsy-Shop machen. Und dann denke ich mir immer so, aber dann muss man Gewerbe anmelden und dann muss man dies und das und das ist mir immer alles zu viel.
Ja, also war klar, das auch zu viel. Hm, verstehe ich gut.
Ich finde das eigentlich ganz cool, aber ja. Das
soll ja auch nicht die Freude dann so daran
ja, machen. Ja, also ich hätte natürlich auch genug Soße nicht, aber das ist dann immer so ein bisschen schwierig.
Ja, und dann, ja.
Ich finde das Konzept eigentlich so schön, auch dass es, also so eine Regelmäßigkeit, man verpflichtet sich dann immer und dann züchtet man sich irgendwann ein Publikum heran, was dann auch wirklich da sitzt und jetzt ist aber wieder Zeit.
Verstehe ich.
Aber ich habe mich gefreut. Also wir haben da auch, glaube ich, beide ein bisschen durchgestöbert.
Ich bin dann, das ist natürlich cool.
Ich bin dann irgendwann bei den Rezepten hängen geblieben, habe mich direkt... Das oberste Kochrezept ist Teriyaki-Tofu mit Ofengemüse und Reis. Und ich habe mich so gefreut, weil Ofengemüse, das habe ich vorhin schon gesagt, Ofengemüse, mega, Reis, oftmals unterschätzt. Und ich habe in den letzten Tagen oder Wochen Räuchertofu für mich entdeckt.
Cool.
Wird gemacht.
Wie gesagt, ich bin sehr stolz. Finde ich total gut.
Pfannenbrot finde ich auch super, habe ich auch eine Zeit lang immer wieder gern gemacht.
Und dann, also lohnt sich da nochmal drauf zu gehen. Wie erreicht man denn deinen Blog?
Der Blog heißt helerien.de. Also man braucht gar nicht www eingeben, aber helerien. Also H-E-L-E-R-I-E-N. Genau.de.
Das ist die Medienempfehlung des heutigen Tages.
Um so einen Werbeblog weiterzumachen, es gibt die Rubrik Nähen, Basteln, Rezepte über uns, Kontakt, Impressum.
Nähen finde ich ist interessant. Also ich nähe auch ganz gern, aber viel zu wenig meistens. Immer nur das Gleiche, nämlich so ein kleines Häschen, so ein, wenn Kinder geboren werden in meinem Freundeskreis,
ja.
Aus verschiedenen Stoffen, die noch übrig sind. Und,
ja,
genau. Ja. Aber so Klamotten finde ich, da habe ich großen Respekt vor.
Mein Rock ist selber geliebt.
Habe ich mir gesagt. Er ist sehr, sehr cool. Also finde ich, habe ich sehr großen Respekt vor.
Ich habe das dann irgendwann angefangen, also mit der damals der Freundin zusammen. Ich habe dann irgendwann meine eigene Nähmaschine und so weiter gekauft und dann, habe ich das dann selber irgendwie angefangen. Also klar, ne, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Maßschneidern kann, davon sind wir sehr weit entfernt, aber.
Aber wenn du weißt, so, wenn du so eine Schneideanleitung siehst und so ein Schnittmuster und so, weißt du ungefähr, was zu tun ist.
Ja,
das ist schon mal.
Ja, viel das, wert. Schon, das hilft dann manchmal schon auch. Ja.
Cool.
Stimmt.
Ich muss kurz zur Clarification. Du hast diesen Wecker hier zu Anschauungszwecken mitgebracht. Richtig? Das ist nicht dein Gastgeschenk.
Nein.
Dazu kommen wir jetzt. Fast schade.
Nein.
Ich hätte ihn genommen.
Ja. Ich kann dir den Link schicken.
Das ist interessant. Uns wird hier in viel Papier eingepacktes Gebilde vorgelegt.
Das ist quasi meins, aber das ist
okay.
Ihr müsst es quasi also zusammen.
Das hier? Rum?
Das müsst ihr zusammen auspacken. Also, ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen soll oder ob ihr gucken wollt erst.
Immer gut, bei unserem non-visuellen Medium noch ein bisschen was dazu zu sagen. Also, hier liegt schon mal ein Brief drauf. Da stehen unsere beiden Namen drauf. möchtest du? Guck mal hier, du darfst. Ich halte den Umschlag, du ziehst die Karte raus. Ist das etwa selbst gebastelt?
Natürlich.
Oh, die ist ja richtig schön.
Sie macht blende ein bisschen.
Es ist Gold, das ist schon mal gut. Oh, es ist eine 3D-Ausklappkarte. Oh mein Gott. Sie ist total schön.
Bei mir ist natürlich schon die Weihnachtssaison losgegangen.
Das ist ein, kennt ihr diese Karten, die man so aufklappt und dann springt einem so ein Papier-3D-Ding entgegen?
Ja.
So ist das. Ja. Und das ist eine Schneeflocke, wenn ich das von dir richtig erkennen kann. Richtig toll. Oh mein Gott. Ist das schwer?
Nein. Also, ich habe eine Stanze und dann stanze ich das einmal aus und dann klebe ich
gestanzt.
Das zusammen. Und dann klebe ich das zusammen und dann klebt man
das. Wie groß ist das Ding, diese Stanze?
Die Stanze an sich ist so. Dann muss man das zusammenfalten und zusammenkleben.
Okay.
Das ist ganz cool. Das kann ich auch noch
krass,
nicht.
Krass.
Also, das ist auch ganz cool.
Ich möchte, hier wurde schon gelesen.
Ich hab mal gelesen, weil das ist immer so.
Ich lese das auch. Ich lese das nicht vor, aber ich lese das.
Genau. Das war die Frage, vorlesen oder nicht. Das andere ist auch sehr schön, weil das ist.
Das ist sehr lieb. Das ist ein Weihnachtsgruß und hier steht auch sehr schön nochmal Stalzer drauf. Das fotografieren wir für das Teaserbild hier oben auf jeden Fall nochmal ab.
Das könnt ihr gerne machen. Ich glaub, genau, wir hatten jetzt schon das Thema, dass ich bastle und es ist, also ab, für mich ist ab heute offiziell Weihnachtszeit.
Ja. Genau, ein Tag nach Totensonntag. Ne?
Und man geht ja öfter auf Weihnachtsfeiern und dann gibt es manchmal so, ich sage jetzt mal, dämliche Haarreifen und ich habe euch... coolere gemacht.
Oh mein Gott. Okay, ich bin sehr beeindruckt. Okay, wir holen Haarreifen. Das ist jetzt wirklich ein Novum. Das habe ich hier auch noch nie gesehen. Oh mein Gott. Ich bin ehrlich, sollte ich jemals heiraten, würde ich das auf den Kopf setzen. Hä, das ist ja mega schön. Und ich finde, wir haben auch die guten gezogen. Das sind zwei sehr unterschiedliche... sehr unterschiedliche Haarreifen. Ich kann meinen jetzt gerade noch nicht aufsetzen, weil ich die Kopfhörer habe.
Das ist für die Kopfhörer schwierig. Ja.
Aber wie schön. Also meine Hand so ein bisschen Eiskönigin-Vibes. Mhm. Und Christians hat einen goldenen Apfel obendrauf. Unter anderem.
Ganz, ganz viele Christbaumkugeln.
Ist das toll. Ich nehme jetzt meinen Kopfhörer kurz mal ab, weil ich das einfach gerne mal ausprobieren möchte.
Wir hören uns ja weiter.
Und auch richtig gut so mit gemütlich, weil da unten drunter ist so eine Filzkappe. Also so Filzunterlage.
Das ist mitgedacht.
Ah. Guck mal, wir haben alle einen.
Das ist meiner.
Wir haben auch einen. Der ist ja toll. Das hat so Frieda Kahlo. Anfänge.
Oh ja.
Wow, hey, das ist voll schön.
Das ist quasi der erste, den ich irgendwann mal gemacht habe. Weil, ja, es ist irgendwie, wie gesagt, auf Weihnachtsfeiern hat man oft dann irgendwelche Rentier.
Ich hatte so ein, auf meiner letzten so ein Hütchen.
Und ich, ja. Und ich habe natürlich dann immer den.
Ja, nicht lieb.
Und ich finde es eigentlich ganz, ganz cool.
Also wir sehen alle total schick aus. Ich finde das total schön. Hier sind echter Tannenzapfen drauf.
Und ich habe halt gedacht, weil ihr immer von Ausstellungen sprecht, ist das natürlich auch vielleicht ganz cool.
Ja, aber ich ziehe das auch in meiner Freizeit jetzt an.
Ja, also. Das dürft ihr natürlich auch. Also.
Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fahre, ich habe nämlich heute keinen Helm auf, shame on me.
Ah, dann jetzt hast du einen Haarreif.
Der glitzert aus, ist quasi Sicherheitsaccessoire, wenn man es anstrahlt. Oh, vielen Dank, das ist ja wunderschön. Oh Mann.
Ich habe sehr lange überlegt, weil ihr habt eigentlich ja immer gesagt, Schrott geschenkt, sag ich jetzt mal.
Nein, davon sind wir jetzt mittlerweile wieder ein bisschen
davon seid ihr ja mittlerweile weg, deswegen habe ich dann gedacht.
Es hält sich halt wie jemand dran.
Ich schmeiß mal alles kurz auf den Boden. Oh, mein Herz ist voll. Das ist schön, richtig schön. Ja, jetzt geht Weihnachten los.
Stell dir mal schön, wie schön es gewesen wäre. Wir hatten jetzt am Samstag oder vor zwei Tagen hatten wir Jahreshauptversammlung bei Sturmfall gemacht. Wie schön wäre es gewesen, wenn wir vorne mit diesen Haarreifen gestanden hätten.
Schön oder befremdlich.
Ja, vielleicht. Ich habe noch gedacht, ihr habt vielleicht noch die ein oder andere Weihnachtsfeier. Wenn irgendwas abgeht, Heißkleber.
Ja.
Oh, ist das nett. Ich finde das total, also richtig herzlich und auch sehr, sehr cool gemacht einfach. Cool. Die Heißklebepistole ist der beste Freund, ja, das verstehe ich.
Für das funktioniert das gut.
Und selbst wenn keine Weihnachtsfeiern kommen, jetzt haben wir einen Grund, eine Weihnachtsfeier zu machen.
Ja, das vielleicht auch. Das vielleicht
ich habe dieses Jahr tatsächlich nur eine.
Ah ja.
Mit der Big Band.
Ja, kann man auch auf dem Weihnachtsmarkt, also je nachdem, wie warm oder kalt es natürlich ist.
Wir gehen aber auf den Weihnachtsmarkt.
Damit, ja, finde ich
toll. Bei besten Wetter wie heute.
Und dann total schön.
Genau, da braucht man noch keinen. Heute ist es so warm, man braucht keine Mütze.
Total toll. Ach, Mensch. Guck mal hier. Das ist richtig toll, wirklich. Super cool.
Das freut mich.
Wir können eigentlich direkt weitermachen mit der Musik.
Ja. Das wird jetzt spannend. Boah. Ja. Es wird schon die Seite rausgesucht. Du hast dir ein bisschen schwer getan.
Ja. Ich war richtig verwirrt. Wir hatten noch nie ein extra Dokument, was wir vorher zugeschickt bekommen haben.
Ich habe mich zugegebenermaßen sehr schwer damit getan, weil ich bin aber auch nicht die Erste, die sich damit schwer tut.
Ist so.
Genau, aber ich habe jetzt ich habe eure Playlists angeguckt und Strichlisten gemacht. Männlich, weiblich und so weiter.
Oh. Ne?
Deutsch, Englisch und habe dann geguckt, was
Alter,
am wenigsten.
Okay, hat sich okay. voll die Mühe gegeben hier.
Und habe dann eine Kombination rausbekommen, die schwierig war. Aber ich habe dann noch einen Song gefunden, der passt, der vielleicht auch zum heutigen Tag passt, am 25.11. Und habe jetzt entschieden für Kim Hoss und Elle, mein Körper, meine Entscheidung.
Hey, geil. Ja. Cool.
Da habe ich mich jetzt für entschieden. Also alles andere, was da drauf steht, ist auch super, aber...
Cool.
Genau.
Deswegen ist das auch so deine Musikrichtung, oder bist du so ein offener...
Ich bin sehr... ich habe sehr viel. Also ich habe früher getanzt und da haben wir auch schon sehr viel durcheinander, sag ich jetzt mal, getanzt und da... Also das habe ich einfach quasi beibehalten. Also man kann mich für fast alles begeistern, außer so Hardcore-Schlager, krassen Gangster-Deutschrap. Und ich lasse mich nicht gern anschreien.
Das verstehe ich.
Da bin ich auch raus. Also so Symphonic Metal, so Nightwish oder so ist gut. Das ist auch im Konzert auch immer sehr schön. Aber alles, was so dann in so Scream und Death Metal geht, da bin ich dann schon wieder raus.
Das finde ich sehr relatable.
Genau, aber sonst Pop-Rock, viel Mainstream ehrlicherweise auch. Ich war dieses Jahr auf dem Pink-Konzert, das war sehr toll.
Also cool, das war jetzt so.
Ja, genau. Jetzt, also letztes Jahr habe ich kein Ticket bekommen, war sehr traurig. Und dieses Jahr sind sie nochmal auf Tour gewesen in Deutschland. Sehr also cool. Insgesamt auf World Tournee. Und da hatten sie jetzt letztens die letzte Show von der aktuellen Tour. Es war richtig cool. Also deswegen, also ich war dann schon so ein bisschen, aber ja, also alles, was ich da aufgeschrieben habe, war jetzt quasi was, wo ich sagen würde, ja.
Cool, aber, das packen wir in die Playlist. Das ist gut. Das
packen wir in die Playlist. Das passt
wirklich sehr gut.
Und also, ja. Also es ist auch jetzt so die Einladung für alle, die jetzt nochmal hier sitzen werden. Falls ihr euch wirklich so wahnsinnig schwer tut, ihr dürft uns auch
mal... Ich muss mir nochmal diese Stichliste hier angucken.
Ich habe sie eben jetzt auch nochmal aufgemacht. Es ist, also Pink ist dabei, zweimal sogar. Lady Gaga, Mark Forster, Panic at the Disco finde ich auch super. Vincent Weiss, Nightwish, hattest du gesagt. Oasis, Wonderwall, das ist eigentlich...
Das ist mein Klingelton. seit es möglich, die Möglichkeit gibt, einen MP3-Klingelton zu haben, ist das mein Klingelton.
Ich bin ein bisschen schockiert, wie wenig weibliche
Künstlerinnen
wir da haben.
Da kann ich aber kann ich aushelfen, weil ich habe heute ich habe eine weibliche Künstlerin und ja, du hast den Schlager angesprochen. Also es ist nicht wahnsinnig Schlager. Es wird, glaube ich, als Schlager teilweise verklärt oder was sie macht. Und ich würde einfach mal gerne sitzen. Joy Fleming mit Ein Lied kann eine Brücke sein.
Mhm.
Okay. Ich bin bekennender ESC-Fan.
Ich habe meine Bachelorarbeit über den ESC geschrieben.
Es wird immer besser.
In Judaistik.
Über die Selbstdarstellung und Außenwahrnehmung von Israel im
Song Contest.
Ja,
super interessant.
Es war sehr nischig.
Ja,
aber wie besser. Geil. Also, okay.
Und Hintergrundgeschichte. Wir hatten vor 2 Folgen, hatten wir Lars vom Stadtarchiv hier sitzen. Und ich unterstütze gerade das Stadtarchiv dabei, Zeitzeugengespräche aufzunehmen, unter anderem jetzt aktuell mit Inge Beskin. Und im letzten Gespräch hat sie das so nebenbei erzählt, dass sie irgendwie dann durch die Gegend gefahren ist und dann in irgendeinem Park, und den fand sie so schön, weil da so ein Rondell ist, und dann hat da wohl anscheinend Joy Fleming mal gestanden und hat gesungen.
Cool.
Und das war so der Moment, während der Aufnahme, wo ich so einen komischen Aha-Moment, also so Déjà-vu-Moment gemacht habe, jetzt erzählt sie das, ich habe vor einer Woche aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht mehr irgendwie in den Kopf kommen, nach Joy Fleming mal so gesucht und gegoogelt und alles Mögliche, und mir gedacht habe, ja, eigentlich schon doch sehr, 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 sehr cool. Und vor allem, wenn sie dann irgendwie auf Monomerisch dann irgendwelche Blues da singt, also.
Cool, also, was ganz anderes. Ja. Also diese Playlist. Gut, also das mit den Frauen schockiert mich richtig.
können wir uns diese Liste da mal abfotografieren?
Ich könnte euch die abfotografieren. Ja, das ist Stand heute. Ne? Aber
das
also,
ist krass.
Ja, ich hatte auch erst überlegt, es gibt ja auch Sophie für immer Frühling. Mhm. Das hätte jetzt zum Thema gepasst. Da habe ich auch überlegt, aber ja, genau, da habe ich dann so ein bisschen hin und her. Also ja, es sind so ein bisschen viele verschiedene Sachen. Und Sing My Song ist die einzige Fernsehsendung, die ich gucke. Die ich dann auch nicht verpassen darf. Genau, weil ich das cool finde, das Format.
Aber immer habt ihr beide
die
Fotos. Ich habe einen Dude einfach. Also ich habe einen Typen mit dabei. Spencer Sutherland heißt der. Mhm. Und der macht noch gar nicht so unfassbar lange so erfolgreiche Musik. Ich habe den bei Instagram gesehen. Und da kommt jetzt die Panic at the Disco-Brücke so ein bisschen, weil er klingt krass wie Panic at the Disco, so stimmlich, aber die Musik an sich ist sehr Queen-esque. Also okay. Es hat so theatrical rock-mäßig Anklänge. Der Song, den ich auf die Playlist packe, heißt auch Drama von Spencer Sutherland. Und also das ist ein totaler Ohrwurm, und ich finde es, also der sieht cool aus, der hat einen coolen Style, finde ich, auch so modetechnisch. Auch ein bisschen Mika kommt mir immer in den Sinn, wenn ich den höre und wenn ich ihn sehe. auch Witz in den Lyrics und so. Ja, also das ist mein Song, mein bester Song der Welt für heute.
Das ist, es ist eindeutig Mika.
Ja, ne? Also ich finde schon, da ist viel drauf. Also da ist, ja. Mhm. Ich finde das eine coole, also ich habe, das ist das einzige Lied von dem, was ich bisher gehört habe, aber da ist Potenzial.
Ja. Der kann was.
Genau. Wir kommen zum Abschluss fast schon. Und seit langer Zeit geben wir das Wort zum Ende mal wieder ab. Für den Gastkommentar.
Das könnte jetzt länger werden.
Ja, das ist okay. Wir haben Zeit. Das ist der Part, wo wir uns jetzt zurücklehnen.
Genau.
Und zuhören. Und ich schenke mir jetzt nochmal nach und.
Das macht, genau. Ich habe entschieden, ich möchte über ADHS sprechen. Weil ich habe dieses Jahr meine Diagnose bekommen und es ist natürlich gerade auch schon seit 2 Jahren so ein großer Aufschwung, zumindest in meiner Bubble. Man ist ja dann doch sehr in seinen Bubbles unterwegs und ja, ich finde die Awareness dafür oder das, die Entstigmatisierung des Ganzen darf gerne noch ein bisschen vorangebracht werden. Genau. Und deswegen würde ich gerne heute über ADHS sprechen. Genau, wenn ihr Fragen habt, fragt gerne zwischen. Genau, ich weiß nicht, ob alle wissen, was ADHS ist. Der Vollständigkeit halber sagen wir das vielleicht jetzt nochmal. Also ausgeschrieben ist das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung oder Syndrom, je nachdem, wo man nachliest. Beziehungsweise jetzt in den neuen Diagnosekriterien und so weiter heißt es manchmal auch anders, hyperkinetische Störung oder wie auch immer. Es ist aber de facto eine neurologische Entwicklungsstörung des Gehirns. Also das bedeutet im Endeffekt, das Gehirn funktioniert einfach anders. Ich finde es immer schwierig zu sagen als normal, weil was ist normal? Aber in dem Bereich spricht man ganz oft von neurotypisch und neurodivergent. Auf dem neurodivergenten Spektrum befinden sich noch mehrere Sachen, also vor allem das Autismus-Spektrum. Und eben ADHS, also auch das ist ein Spektrum, das betrifft nicht nur kleine Jungs, das haben wir jetzt mittlerweile verstanden. Und es verwechselt sich auch nicht, wenn man erwachsen wird. Genau, äußert sich bei weiblich sozialisierten Menschen sehr oft anders, weil weiblich sozialisierten Menschen oft gesagt wird, sie sollen doch bitte ruhig sein und brav und nicht auffallen. genau, deswegen ist das oft unterschiedlich. Und im Prinzip, also auch das ist natürlich alles noch in der Forschung und man weiß noch nicht so genau, warum, wieso, weshalb Sachen so sind, wie sie sind. Aber im Moment ist der aktuelle Stand, dass es quasi eine Unterversorgung von Dopamin und Noradrenalin ist oder also in dem sogenannten synaptischen Spalt. genau, und im Prinzip Dopamin und Noradrenalin haben die meisten zumindest irgendwann wahrscheinlich schon mal gehört. Also Dopamin ist hauptsächlich ein Botenstoff, der zuständig ist für so Motivation. Und genau, wenn das fehlt, dann hat man eben manchmal Schwierigkeiten, sich zu motivieren oder Sachen zu Ende zu bringen. Und Noradrenalin ist vor allem so für Konzentration zuständig und fürs Aktivitätslevel auch. Also, dass man eben Sachen auch zu Ende macht oder auf dem Level bleibt. Und im Endeffekt, wenn man davon eben zu wenig hat, also es gibt die Theorie, dass es schneller abgebaut wird als bei neurotypischen Menschen oder einfach generell zu wenig produziert wird sozusagen. Das beeinflusst quasi auch den präfrontalen Kortex, also das den vorderen Hirnlappen heißt es, glaube ich, übersetzt. Und der ist zuständig für die exekutiven Funktionen, also alles, was Ausführung bedeutet, also planen, organisieren, Sachen durchziehen, Sachen auch durchdenken und auch Impulskontrolle. Also das sind quasi die Fähigkeiten, die quasi damit zusammenhängen. Man weiß mittlerweile, dass es eine erbliche oder eine genetische Komponente gibt. Das heißt also, das kommt jetzt auch nicht wie viele Mythen darum entstehen durch irgendwelche zu hohen Zuckerkonsum oder zu viel Fernsehen, sondern das ist einfach schlicht und ergreifend angeboren. Genau. Und betroffene Frauen vererben das, das ist immer unterschiedlich, wie die Zahlen sind, bis zu 70% oder 80% weiter an ihre Kinder. Also ganz oft ist es so, dass Mütter später diagnostiziert werden als ihre Kinder, weil bei ihren Kindern wird das dann festgestellt und dann kommen sie irgendwann auf die Idee, ah, vielleicht habe ich das auch, weil ihnen dann mal jemand sagt, naja, das muss ja irgendwo herkommen. Deswegen ist es oft andersrum, dass quasi erst die Kids diagnostiziert werden. Genau, und bei den Symptomen geht es eigentlich auch darum, es geht jetzt nicht darum, ah ja, jeder hat, ich habe auch ADHS, weil ich vergesse auch mal meinen Schlüssel. Sondern es geht schon noch um die Häufigkeit der ganzen Geschichte und auch um die, also um die Intensität sozusagen. Also wenn ich, natürlich vergessen auch andere Menschen mal Sachen, aber es sind natürlich einfach andere Häufigkeiten. Genau, eine andere Belastung vielleicht auch. Genau, und auch das ist natürlich individuell. Also ich bin nicht so, ich vergesse zum Beispiel nicht so oft Termine oder so, weil ich mir einfach, also das ist wahrscheinlich ein Coping-Mechanismus, den ich mir angewöhnt habe, ich schreibe mir alles auf und auch meistens irgendwie in 3 Kalender oder so mit Erinnerung und allem. Also ich vergesse selten Termine. manchmal verliere ich natürlich aber auch irgendwie Sachen, die ich einfach nicht mehr weiß, wo ich sie hingepackt habe. Das ist auch sehr menschlich, glaube ich. Genau, also es gibt so diese 3 Kernsymptome, irgendwie Hyperaktivität, Impulskontrolle oder Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Hyperaktivität, da stellen sich auch wieder viele immer diesen sogenannten Zappel-Philipp vor. Der ist aber gerade bei weiblich sozialisierten Menschen, Frauen, Mädchen etc. Nach innen gerichtet. Also man ist so ständige Gedankenkreise und ständige innere Unruhe. Ich habe mal Platz zu einer Freundin gesagt, mein Gehirn hält nie die Fresse. Also sobald ich wach bin, geht es los. genau, bis ich schlafen gehe. Genau, und bei Impulsivität, das ist halt auch, also das habe ich zum Glück auch nicht so krass, aber das ist halt zu viel so Impulskäufe, teilweise auch gefährliches Verhalten. Also man einfach nicht so viel drüber nachdenkt und einfach aus dem Impuls heraus handelt. Und so Emotionsausbrüche und solche Sachen. Genau, anderem Gespräch unterbrechen, das habe ich sehr oft versucht, mir abzugewöhnen, weil ja, das eigentlich sehr unhöflich ist und ich gebe mir da auch immer sehr viel Mühe, das nicht zu tun. Aber manchmal ist es dann trotzdem so, dass man sagt, okay, bevor ich es vergesse, möchte ich das jetzt sagen. und andererseits habe ich aber auch gedacht, jetzt gerade, wenn man sich jetzt in Bezug auf Argumentationstraining oder so bedenkt, denke ich mir manchmal so, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, Leute unterbrechen zu können an manchen Stellen. Genau. Und Unaufmerksamkeit, das ist quasi so dieses tatsächlich sehr klischeehafte, aber tatsächlich manchmal auch wahre, ein Eichhörnchen, dass man manchmal nicht genau steuern kann, wo die Aufmerksamkeit hingeht und leicht ablenkbar ist einfach. Und es ist aber auch nicht so, dass man sich nicht konzentrieren kann. Also das ist ja auch so ein Mythos zu sagen, ja, Menschen mit ADHS können sich nicht konzentrieren. Das stimmt so nicht. Also es gibt den Hyperfokus, dann kann man sich sehr gut konzentrieren. Und es ist aber auch oft so, dass man halt alles ringsherum vergisst. Also man Essen, Trinken, so Grundbedürfnisse sind dann einfach nicht existent sozusagen. Es ist auch nicht ganz so gesund manchmal. Also ich bin einfach leicht ablenkbar. Also wenn ich gerade versuche, was zu lesen vor allem oder was zu schreiben und jemand, dann klingelt das Telefon oder jemand anders kommt rein und spricht im Raum, das fällt mir dann natürlich schwer, dann mich weiter zu konzentrieren. Genau, also solche Sachen sind, unserer Online-Selbsthilfegruppe sagt immer, ADHS ist kein Aufmerksamkeitsproblem, sondern ein Motivationsproblem. Also Prokrastination war mein 2. Vorname. Und ich bin da natürlich nicht sonderlich stolz drauf, aber es war schon ein Ding. Ansonsten, also es gibt viele Sachen, die da mit reinspielen. Also das ist auch ein Grund, warum ich aus Berlin weg wollte. Weil natürlich Reiz, also man, die, es gibt so eine, den Begriff Reizfilterstörung. Also ich nehme sehr viel wahr, habe ich immer gesagt. Also es ist einfach extrem viele Reize, vor allem wenn dann auch Menschen... Wenn man mit Menschen in einem Raum ist, dann nimmt man halt nicht nur die Geräusche wahr und die Gerüche und so weiter und auch die visuellen Reize, sondern auch so Stimmungen von Menschen, Emotionen. Also wenn mir gegenüber jemand anfängt zu weinen, bin ich meistens raus, dann muss ich meistens auch mitweinen. Ich meine, das finde ich gar nicht schlimm, aber das ist auch sowas, wo ich ganz schwer mich dann auch abgrenzen kann quasi. Genau, also das ist so auch was zu beachten ist dann quasi. Genau, und gleichzeitig finde ich zum Beispiel aber auch Neues Lernen total super. Also das ist auch ein Grund, warum ich mich vielleicht auch für diesen Job entschieden habe, weil ich ständig mit neuen Sachen konfrontiert bin. Und ich mag das gerne. Also ich brauche das, glaube ich, auch irgendwie. Ich lerne irgendwie gefühlt jeden Tag was Neues. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, und das finde ich auch gut. Nicht nur im Job, sondern auch außerhalb. Das ist auch für mich so ein bisschen so ein Grund, Social Media zu nutzen. Also ganz viele sind ja immer so, Social Media ist ganz schlimm. Und ja, das ist es an vielen Stellen auch. Aber ich lerne da sehr viel. Also ich glaube, ohne würde ich wesentlich weniger lernen. genau. Und ja, Chaos ist natürlich auch ein Thema, also kreatives Chaos. Ich gebe mir sehr viel Mühe, bei anderen kein Chaos zu machen oder wenn andere davon betroffen sind, sage ich mal. Und ich habe tatsächlich auch spannenderweise schon immer auch als Kind schon bei anderen gerne aufgeräumt. Also ich finde es total super, Sachen zu sortieren und habe eigentlich auch, finde es eigentlich total spannend, alles irgendwie in Kistchen und Kästchen und beschriftet und hier und da. Aber es fällt mir natürlich selber schwer, das herzustellen. Also das ist quasi der Sinn. Oder beziehungsweise das zu halten. Das Herstellen ist manchmal gar nicht das Problem, aber es dann auch zu halten, ist ein großes Thema. Belastend ist vor allem ADHS-Paralyse-Situation. Also das kann man sich im Prinzip so vorstellen wie, ich möchte gerne was tun und ich weiß auch, das wäre jetzt sinnvoll. Also zum Beispiel, ich habe Hunger, müsste jetzt was kochen. Aber die Schritte dahin sind zu lang und zu viel. Und dann liege ich lieber 2 Stunden, also was heißt lieber, das ist keine Entscheidung, sondern ich liege dann 2 Stunden auf der Couch und denke, ich habe Hunger, ich müsste jetzt was tun und diskutiere dann mit mir. Ich müsste jetzt aufstehen und was kochen oder ich müsste jetzt was bestellen oder wohin gehen oder was auch immer. Und die Entscheidung fällt aber nicht. Und das ist dann so ein ewiger Kreislauf, bis man dann irgendwann zu einer Entscheidung kommt sozusagen. Aber das ist dann schwierig. Das sieht von außen ganz oft aus so wie Faulheit. Und Leute denken dann immer so, ja, warum machst du es denn nicht einfach? Weil ich nicht kann, ist dann immer so. Also das ist eben das, ne, die exekutive Funktion, also die Ausführung von Sachen ist halt blockiert, so. Und das ist was, wo ich sage, ich gebe mir Mühe, aber ich kann natürlich nicht einfach sagen, so, Schalter umgelegt, wir machen das jetzt. Da hilft manchmal Bodydoubling, also wenn du jemanden hast, der sagt, so, um 10 Uhr treffen wir uns, dann machen wir das, egal ob du Lust hast oder nicht. Also gerade in der ADHS-Community gibt es zum Beispiel manchmal so Aufräum-Livestreams. Das ist richtig cool, wo man sich einfach, da ist es dann meistens so, also es gibt zum Beispiel eine Creatorin, die heißt Lisa von The Unnormal Brain. Und also das macht sie im Moment nicht, aber eine Zeit lang hat sie immer auf Discord, glaube ich. Ja, ich meine auf Discord oder auf YouTube auch teilweise, dann immer einfach so einen Stream gemacht, dann hat man sie natürlich gesehen, die anderen natürlich nicht, aber da auch Pomodoro. Und dann hat man so ein Zeitfenster, wo man dann aufräumt und dann auch Pause, ne? Also 5 bis 10 Minuten Pause, wo dann gequatscht wird. Aber dann ist man quasi zusammen am Aufräumen und am Putzen. Das ist schon auch cool, also es hilft auch, das auf jeden Fall auch zusammen zu machen. Ich habe das auch während der Pandemie mit einer Freundin zusammen gemacht, dass ich dann immer mit ihr getroffen habe und gesagt, okay, was machen wir heute? Heute machen wir das Wohnzimmer. Okay, und dann haben wir das halt gemacht. Genau. Die hat sehr wahrscheinlich auch ADHS. genau, was ich auch spannend fand, also ich finde natürlich jetzt immer noch mehr Sachen raus, weil ich natürlich noch nicht so lange im Thema bin. Also auch noch letztes Jahr im Sommer, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich habe keine ADHS. Aber ich finde sehr tollpatschig und auch das, da gibt es auch einen Zusammenhang. Also der präfrontale Kortex kommuniziert eigentlich mit dem Bewegungszentrum und das funktioniert nicht so richtig. Also das ist sehr normal, dass Menschen, die ADHS haben, sehr viel einfach fallen lassen, stolpern, stoßen, alles Mögliche. Also ich habe eigentlich sehr oft blaue Flecken, weil ich ständig irgendwie gegen die Tür klinke, gegen die Ecke oder irgendwas renne oder irgendwas fallen lasse. Also falls ihr irgendwas sehr, sehr Wertvolles habt, bitte gebt es mir nicht. oder weist mich drauf hin, dann gebe ich mir sehr viel Mühe. Also nicht so, dass ich jetzt schon mal irgendwas sehr Wertvolles kaputt gemacht habe. Kann ich mich nicht daran erinnern zumindest. Aber ja, also es wäre dann gut, das dazu zu sagen. Das darf auf gar keinen Fall runterfallen. Da kann man sich Mühe geben. Ja, Wortfindungsstörungen sind auch ein Thema. Auch das so ein bisschen exekutive Funktion und präfrontaler Kortex und so weiter. Da kommen dann so Sachen raus, wie hast du das Ding schon in das Ding ins gebumst und gemacht oder wie auch immer. Gemeint war, hast du die CD schon ins Laufwerk gepackt? Das hat mein Gegenüber natürlich nicht verstanden. Auch nicht mit den entsprechenden Gestiken dazu. Er hat gesagt, was? ja, ich habe dann noch mal kurz, bin dann noch mal kurz in mich gegangen und habe dann gesagt, okay, das und das und das, das möchte ich jetzt sagen, das heißt so und so. Ah ja, okay, genau. Ja, mir ist Pünktlichkeit zum Beispiel aber auch extrem wichtig. Also das meine ich halt, ganz oft ist so das Klischee, Leute kommen dann zu spät oder vergessen irgendwie ständig Sachen. Mir ist das total wichtig. Und ich komme auch selten selbstverschuldet zu spät. Also ich bin natürlich viel mit Öffentlichen unterwegs und kann das nicht immer beeinflussen. Aber das ist schon, ja, mir ist das einfach sehr wichtig, weil ich das, weil ich finde, das hat auch was mit Respekt zu tun, wenn man, also Leute machen das natürlich auch nicht mit Absicht, aber für mich ist es so, ich wertschätze die Zeit der anderen Person und sage zumindest, wenn ich nicht rechtzeitig schaffe, auch Bescheid. Das ist mir zum Beispiel auch sehr wichtig. Ich kommuniziere sehr viel. Das hat auch eine Freundin von mir gesagt. Ja, du kommunizierst auch nonverbal sehr viel. Also ich nicke dann oder sage, so solche Sachen, so Zustimmung signalisiere ich dann auch ganz viel. Genau. Und Einschätzung von Zeit ist aber auch schwierig. Also das ist so ein bisschen ein Link zu spät kommen. Also man verzettelt sich ganz oft einfach, weil man nicht einschätzen kann, wie lange dauern Sachen. Und ja, das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Deswegen ist es wichtig, da vielleicht auch nochmal manchmal darauf hinzuweisen, so okay, 5 Minuten, du hast 5 Minuten Zeit. Das heißt, du kannst nicht noch duschen, dich anziehen, was essen und deine Tasche packen. Das wirst du nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Das ist manchmal vielleicht auch ganz nochmal ganz hilfreich zu sagen, okay, das geht nicht auf. Deswegen war es für mich im Studium zum Beispiel auch ganz schwierig einzuschätzen, wie lange werde ich jetzt dafür brauchen, diesen Text zu schreiben oder wie lange werde ich dafür brauchen, dieses Buch zu lesen und ein Exzept zu schreiben und so weiter. Also das war für mich schwierig. Genau, das ist viel Überforderung auch. Also viel Überforderung, weil man einfach nicht weiß, wo man anfangen soll oder was man machen soll und priorisieren manchmal auch schwierig ist. Genau. Und ein wichtiger Punkt, den ich auch noch sagen wollte, war, es gibt das Phänomen Rejection Sensitivity Dysphoria. Deutsch ist das quasi im Prinzip eine sehr große Angst vor Ablehnung. Also man ist einfach, dadurch, dass das Gehirn ist ja auch da, also wenn man jetzt steinzeittheoretisch denkt, darauf programmiert, dass wir zu Gruppen dazugehören, wenn wir halt anders sind. Und ganz oft auch mitgeteilt bekommen, dass wir nicht ins System passen oder eben uns komisch verhalten oder Leute uns nicht verstehen, dann ist das natürlich irgendwie auch eine Bedrohung quasi, die das Gehirn so wahrnimmt. Deswegen geht da auf so People-Pleasing mit einher und so. Man versucht irgendwie allen recht zu machen und weiß nicht so richtig. Also ich habe Mitte 20 in der Therapie gelernt, was Grenzen setzen bedeutet. Das war schon auch ein krasses Phänomen so für mich auch. Und ja, das ist schon ein Thema und das hilft natürlich auch nicht, wenn man dann in der Schule dann irgendwie gemobbt wird oder Leute dann auch immer noch betonen müssen, mit wem man nicht abzuhängen hat und was man nicht anzuziehen hat und dass niemand interessiert, was man zu erzählen hat und solche Sachen. Und dann so Tribunale abgehalten werden, ist richtig super. Genau, also das hilft natürlich dann auch nicht. Also Mobbing hilft niemandem, aber es gibt irgendwie so eine Studie, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist, aber es wird oft so der Fakt reingeworfen, dass Kinder mit ADHS bis zu 20.000 negative Reaktionen mehr erhalten in der Kindheit als quasi neurotypische Kinder. Und das macht natürlich was mit Kindern, wenn sie einfach ständig so gesagt bekommen, jetzt beruhig dich doch mal oder dass sie einfach sich nicht so verhalten, sondern wie sie sich verhalten. Genau, also Emotionen ist auch viel. Emotionen sind sehr viel oft. Viel Wut, viel Trauer, also aber auch viel Happiness. Man ist so sehr begeisterungsfähig und so. Ja, genau, also das ist sehr viel manchmal. Genau, mein Plädoyer noch fürs sich diagnostizieren lassen. Das ist noch, also, weil ganz viele fragen so, naja, aber was bringt dir das jetzt, eine Diagnose zu haben? Also A, wir leben in einem Land der Stempel und Unterschriften und weiß ich nicht. Also es ist sehr wichtig, Dinge aus schwarz auf weiß zu haben, wenn man vorhat, sich irgendwie behandeln zu lassen. Und es gibt natürlich Möglichkeiten, sich behandeln zu lassen. Also es gibt Medikamente, es gibt Therapie, es gibt Ergotherapie. Und generell aber auch, es hilft manchmal dann einfach zu sagen, ah ja, okay, das hilft neurotypischen Menschen, das hilft mir nicht. Was hilft denn Menschen, die auch ein ähnliches Gehirn haben wie ich? Pomodoro zum Beispiel. Also das sind so Sachen, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht öfter auch mal nach, keine Ahnung, Zeitmanagement, ADHS gegoogelt oder so. Oder mich eben bewusst damit an Menschen gewandt, die auch eine Neurodivergenz haben. Weil das hilft total, sich auszutauschen mit Menschen, die ähnlich funktionieren. Weil das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen. Ich weiß nicht, wer in meinem Inner Circle und in meiner Familie nicht betroffen wäre. Ich bin die Einzige mit einer Diagnose, aber also weil das fällt natürlich, also das ist mir im Nachhinein auch irgendwie so, warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Ja klar, weil ich mit Menschen umgehen bin, die dieselben Probleme haben wie ich. Deswegen ist es mir vorher nicht aufgefallen. Oder nicht so, also mir ist es schon aufgefallen, aber nicht so stark aufgefallen. Genau, und es gibt auch Studien, die nachweisen, dass man bis zu 13 Jahre Lebenserwartung einbüßt, wenn man nicht diagnostiziert ist.
Krass.
Und das war für mich auch ein Grund zu sagen, okay, ich möchte das gerne diagnostizieren lassen, weil es natürlich sehr viele Komorbiditäten gibt. Also manchmal, also gerade Frauen werden sehr oft auch falsch diagnostiziert oder haben eben mehr als eine Diagnose, also Depression, Angststörung. Das sind so Sachen, Suchterkrankungen, Essstörungen, sehr viel. Und bei den physischen Zusammenhängen ist die Forschung im Moment im Forschen. Also da sind sie noch am Schauen. Also es gibt irgendwie im Moment, der aktuelle Stand ist, dass es einen Link gibt zu Autoimmunerkrankungen und alles, was mit Entzündungen zu tun hat. Weil es irgendwie, also ich kann das nicht medizinisch ausdrücken, aber es gibt wohl so eine Theorie, dass ADHS quasi auch wie eine Mini-Entzündung im Gehirn ist und deswegen die Entzündungsparameter ansteigen und die Entzündungswerte im Blut höher sind und so weiter. Ne? Und dann alles so, also Asthma, Allergien, alles was und alles, was Autoimmunerkrankungen sind, dann ansteigen. Und das ist schon spannend. Also, das ist was, wo ich sage, also ich bin Fan davon, zu wissen, womit man es zu tun hat, damit man weiß, wie man damit umgehen kann. Also klar, wenn ich jetzt weiß, ich habe ein erhöhtes Demenzrisiko, dann weiß ich, okay, ich kann irgendwie versuchen, mein Gehirn dahingehend irgendwie zu schulen, zu behandeln oder darauf fast gefasst sein, dass Dinge passieren werden. Genau. Ja, ich glaube, das war so das Wichtigste, was ich sagen wollte. Es ist viel, deswegen, genau. Also, falls irgendwem davon mehr als eine Sache bekannt vorkommt oder ihr sagt, okay, das macht mich auch echt fertig, ich würde eine Diagnose in Betracht ziehen, auch wenn ich, natürlich die Situation schwierig ist. Also Therapieplätze oder Diagnostikplätze zu bekommen, ist nicht einfach. Das ist schon so.
Mir fallen auf Anhieb 3 Personen ein, die jetzt...
Also, die aber auch gerade in der Diagnostik waren.
Die in der Diagnostik waren oder das jetzt auch einfach nur hören und tatsächlich genau das alles, diesen Weg und diese Erkenntnis und...
Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir diese Entstigmatisierung
man kann nicht genug über Neurodivergenz, psychische Gesundheit reden. Das ist hatten wir hier schon einige Male. Und wie gesagt, ein schöner Gastkommentar. Wie gesagt,
vielen Dank.
Das ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle mal eine Therapie machen.
das sowieso. Ich von auch. Therapie. Ein ja. Waving the flag.
Ja, so. Ja. Same. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist immer, finde ich, ein gutes Statement so zum Schluss. Vor allem jetzt in dieser Form. Und ja, damit können wir eigentlich uns verabschieden aus der heutigen Folge. Genau.
Ich spiele einfach schon mal ab.
Ja. Cool, dass du da warst. Cool, dass du über deinen Job so viel erzählt hast, über deine Hobbys, deine Ehrenämter, jetzt auch am Ende nochmal dein Plädoyer gehalten hast für die ADHS-Diagnostik. Sehr cool. Du warst bisher wirklich, das können wir glaube ich sagen, die am besten vorbereitete. Also sehr, sehr strukturiert.
Ja, das ist auch so ein bisschen Vorbild jetzt für alles, was kommt. Weil,
kein Druck.
Du bist tatsächlich jetzt die letzte Gästin, die wir in dieser Staffel haben.
Ja, jetzt kommt nur noch Staffelfolge.
Weihnachten und dann gehen wir in die Pause.
Ja, und ich weiß auch schon, was wir aufsetzen auf unseren Kopf, wenn wir die Weihnachtsfolge drehen.
Oh ja, was auf dem Foto da sein wird. Also es wird nur noch großartig. Genau, nochmal so kurz nochmal einwerfen, wo kann man dich finden? Also wir haben jetzt viel über drumherum, also wo bist du aufzufinden?
Genau, also ich befinde mich natürlich beruflich im interkulturellen Büro, das heißt, das ist dann örtlich gesehen im Eichsfeld und wenn man eine E-Mail schreiben möchte, schreibt man an dext-fachstelle@rüsselsheim.de und meine Telefonnummer findet man im Internet, wenn man einfach Dex-Fachstelle Rüsselsheim googelt. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Genau. Weil ich könnte sie jetzt runterbeten, aber ich glaube, so schnell schreibt
ich packe das auch einfach nochmal alles in die Videobeschreibung. Da sind wir beim Content Creator. In die Podcast, in die Shownotes. Wenn ihr irgendwie euch mitteilen wollt, Hilfe braucht oder eben Beratung braucht, kann man, oder Beratung, Weiterleitung, kann man sich an dich melden.
Jetzt hat uns der Loop-Button gefehlt für unsere
Ach Quatsch. Nee, das ist... War mir nicht immer mal wichtig, dass es kein Ende ist. Ja. Jetzt mache ich ohne Musik meinen letzten Vlog. Steilzeit, Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird gefördert von der Sparkasse Stiftung Groß-Gerau, der Förderreihe Kulturmut und der Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns.